Kann sich auch wieder kein Mensch ausdenken, Freunde. Er sitzt hier und versucht jetzt ganz schnell zu kauen und runterzuschlucken. Und
ja, das war von dir auch wieder ganz hinterlistig, mir ein Stück Kuchen hinzustellen, wo du weißt, dass ich natürlich sofort reinbeiße und dann zu sagen, jetzt schnell, mach an, wir nehmen auf.
Auf meinem Instagram-Account ist zu sehen, wie es ist, wenn man hier Casa Buschmann aufzeichnet. Der Schaum ist geil, ne?
Der Schaum ist überragend.
Hatte Macchiato bekommen und ein ganz wundervoll geschäumten.
Dir geht's bei mir aber auch nicht so viel schlechter.
Ja, aber es ist halt nicht, alles so ein bisschen irgendwie wie in der Studenten-WG bei dir. Da verstehe ich auch nicht, wie die Helena damit klarkommt, weil du bist schon so ein. Die Bananen liegen im Kühlschrank, der Kaffee ist Milch.
Es ist also ja, das ist doch nur, wie man es mag. Das ist doch außerdem, was hast du gegen Bananen im Kühlschrank?
Ja, Bananen lege ich einfach ganz normal bei, so wie alles Obst übrigens, bei Zimmertemperatur raus.
Ja, aber dann verfault das.
Du sollst ja essen und nicht lagern, Trottel.
Wie war es denn in Griechenland? Warum bist du denn schon wieder so angriffslos? Ich dachte, du bist jetzt rund erholt. Hallo, deine Tochter guckt gerade um die Ecke.
Klärchen, fertig? Ja. Zeig mal kurz. Ja, nee, zeig mal kurz. Man sieht dich ja nicht, da ist alles okay. Ich dachte, du hättest Mathe gemacht.
Oh, das ist aber sehr ordentlich. Was ist das für ein Fach?
Deutsch. Kann ich das gleich durchlesen?
Sag mal, sind das Hausaufgaben? Das sieht ja aus wie ein Kunstwerk. Oh Gott, da zeige ich dir lieber nicht, wie meine Hausaufgaben früher ausgesehen.
Naja, Clara ist ja auch eine gute Schülerin. Hier steht übrigens, das ist vielleicht auch ein Motto für unseren Lauschangriff. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht.
Mehr.
Ja. Also es ist wichtig, die Wahrheit zu sagen.
Liebe Lauscher, Auftrag an euch. Bitte alles zusammentragen, wo Frank Buschmann in diesem Podcast gelogen hat. So.
Mach mal eben allein weiter, ich muss ein Stück Kuchen abschneiden.
Ja, was ist das?
Oder warte, nehmen wir das Opening von Jan Köppen, dann kann ich schnell den Kuchen schneiden.
Okay.
Ja. Los geht's.
Sexy. So richtig. Heiß.
Hey du.
Lauschangriff. Sexy. Endlich heiß. Was mit Sport. Lauschangriff.
So, jetzt wird Mathe gemacht. Und wir legen los mit, wir waren noch bei Griechenland kurz gestrandet, im wahrsten Sinne des Wortes, ganz kurz nur als Nachschub dazu. Einziger Tourist in Vuvuzela, menschenleere Strände, 25 Grad so im Schnitt am Tag.
Vuvuzela ist eine Insel? Oder
Vuvuzela ist ein Ort, ein kleines Nest auf der Halbinsel Sidonia, Chalkidiki. Mhm. Und wie man ja bei Insta verfolgen konnte, habe ich da übers Leben mit Theo, meinem demnächst 77-jährigen Kumpel aus Griechenland, philosophiert. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, das Leben ist schön. Trotz allem.
Oh, das ist ein gutes Startwort für diesen Podcast.
Es ist immer das, was du draus machst. Mhm. Ist immer so.
Bevor
es zu philosophisch wird, womit möchtest du anfangen?
Jetzt darfst du, weil du jetzt sonst wieder
deine Lakers, es ist soweit, vierter Titel für LeBron James, viertes Mal Finals MVP, es war eine relativ klare Angelegenheit, Spiel 6 nach einem, und da hast du mir ja schon im Vorfeld dieses Podcasts verraten, dass du davon gar nichts gesehen hast.
Nee, leider, ich habe mir Spiel 6 jetzt fast, also die entscheidende, die erste Halbzeit, und Teil der zweiten Halbzeit, bis sie
Spiel
dann 30 vorn waren.
Sage genau.
Aber erzähl mal aus Spiel 5, das habe ich in der Tat nicht gesehen.
Das letzte Viertel in Spiel 5 war tatsächlich etwas, was mich auch mal wieder, und das passiert heute echt nicht mehr oft, richtig gefesselt und gepackt hat. NBA, so wie ich es liebe, heute sagen die Menschen zu sowas, ja, ich höre in letzter Zeit häufiger Abnutzungskampf, das finde ich ja ganz schlimm, aber ich glaube, um den jungen Leuten das zu beschreiben, das war es, ein Jimmy
Butler. Das werden wir nachher beim Tennis noch mal hören, dieses Wort, schicke ich jetzt schon mal voraus.
Aber Jimmy Butler wirklich,
unfassbar.
Ja, also wirklich ein Warrior, ein Krieger, der
35 Punkt Triple-Double, glaube ich, in dem Spiel, ne? Nachdem er schon eins mit 40 Punkten hatte.
Ja, mittlerweile gucke ich ja gar nicht mehr so viel nach den Statistiken, sondern nach dem, was ich da wirklich auf dem Feld sehe. Das habe ich übrigens ehrlich gesagt schon immer so gemacht.
Deswegen reden wir nur noch so wenig über Basketball.
Nein, es ist tatsächlich so, es gibt eben Dinge, die wirst du in keiner Statistik finden. Was zum Beispiel herausragend war, obwohl das ist ja auch eine Statistik, ich glaube von den letzten 11 Körben haben alle entweder für den Ausgleich oder für einen Führungswechsel gesorgt.
Ah, das ist echt.
Also das ist wirklich, das war Wahnsinn, das war ein Fight. Und
das heißt ja auch, dass eigentlich nie jemand, also theoretisch mit Dreiern oder Vierpunktspiel würde das mal gehen, aber dann hat wahrscheinlich auch nie mal einer zwei Körbe hintereinander gemacht, ohne dass der andere
war. Nee, es war dann, ich glaube, die letzten waren dann mehr, ne? Nach dem Fehlwurf von Danny Green, der mit dem Dreier den Sieg für die Lakers auf der Hand hatte, ja. Oben von der Birne. Mhm. Und dann gab es danach noch zwei Freiwürfe, die haben die Heat dann gemacht. Aber das war dann da ist dann eben kein Führungswechsel oder Ausgleich entstanden, aber sonst mit jeder Aktion tatsächlich hat sich richtig was getan. Und es war natürlich schon auch der Kampf der Monster. Auch da war übrigens LeBron wieder, muss man schon sagen, weil die Power ist schon unglaublich. Kleiner Einschub am Rande, Schmizo, ich habe mir das jetzt mal reingezogen, was du da gesagt hast, was Dirk Nowitzki gesagt hat.
Dass er ihn quasi als den GOAT bezeichnet.
Nein. Er hat gesagt, es ist ja wohl der beste All-Around-Basketballer, den der Planet je gesehen hat. Und dem will ich vom Gesamtpaket gar nicht widersprechen. Aber the greatest of all time ist halt ein anderer. Und das hat ja Dirk auch mal eindrucksvoll erklärt, warum.
Absolut, absolut, genau. Haben wir letztes Mal, müssen wir auch nicht weiterführen. Aber das ergibt sich ja allein aus der körperlichen Voraussetzung. Ja. Das Einzige, was man nun nicht ändern kann, so sehr auftrainieren wie LeBron James, konnte Michael Jordan nie. Das war ja eher ein dünner Schlacks, muss man sagen. Der hat ja später auch noch zugelegt, aber bewusst, um den Pistons gegenhalten zu können. Aber gut, und ihm fehlen halt auch, ich glaube, was sind es, 5 Zentimeter oder was? Also das...
Ja. Ja, ja.
Dass LeBron James, das gab es damals in der Finals-Serie gegen die Warriors, dass der Center spielen kann, das ist nur so ein kleines
Piece. Er kann 1 bis 5 alles spielen.
Genau, und auch verteidigen, das ist ja das Entscheidende oft. Das geht natürlich für Michael Jordan qua Größe mit 1,98 nicht.
Ja, also Beispiel. Wie gesagt, müssen wir auch nicht, die Diskussion lassen wir heute ausnahmsweise mal weg, da ist der Ältere auf einer anderen Spur als der Jüngere. Aber damit eins klar ist, auch an alle LeBron-Jünger, ich will dem nichts nehmen. Ich finde auch vieles, was er abseits des Courts macht, gerade wenn er sich gesellschaftlich und politisch engagiert, wirklich sehr, sehr beachtenswert und erwähnenswert. Und auf dem Feld ist er in seiner Ära sicherlich absolut herausragend. Und er ist eben auch immer da. Der verpasst halt auch kein Spiel. Mhm. Der klemmt nie. Der ist immer dann da, wenn sie ihn brauchen. Und er hat diese Mannschaft, klar, gemeinsam mit Anthony Davis, aber insgesamt hat LeBron sie dann jetzt auch zu diesem Bubble-Titel.
Deswegen, genau, ich fand hinten raus, hat sich's auch nochmal, auch wenn ich es überragend fand, was Anthony Davis gerade jetzt in Spiel 6 defensiv gemacht hat, das war unfassbar daran, also die haben es ja ganz klar hinten gewonnen. Ja. Die Offense war gut, die Defense war von einem anderen Planeten. Was hatten die zur Halbzeit? Haben die 33 Punkte oder so zugelassen?
Ja, da hilft es natürlich auch, dass über die gesamte Finalserie Goran Dragic bei Miami fehlt.
Der kam jetzt zurück, aber wie ein Humpeln da.
Wollte ich gerade sagen, das kannst du vernachlässigen.
Das würde Busch jetzt wieder gefallen. Schade, dass der gerade so viel beschäftigt ist. Es gibt wieder was von unseren besten Freunden von Manscaped. Also ich weiß nicht, wie nennt ihr die Dinger da unten? Die Vorschläge hier sind Juwelen, Goldbälle oder Schenkelklopfer. Alter, Schenkelklopfer ist echt hart. Also bei Manscaped, bei unseren Freunden von Manscaped, heißen sie auf jeden Fall The Boys. Das gefällt mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut. The Boys, das werde ich, glaube ich, ab jetzt für mich übernehmen. Und ihr wisst, jeder Mann ist für seine Boys, seine beiden Jungs da unten selber verantwortlich. Und ihr wollt ja wahrscheinlich nicht, dass sie irgendwie strubbelig oder wie auch immer aussehen. Also ich will das zumindest nicht. 10 Millionen Männer sind es inzwischen, mein Gott, auf der ganzen Welt, die sagen, Manscaped ist das Richtige dafür. Ich kann euch sagen, bei mir ist das genauso. Ich könnte ohne den Lawnmower gar nicht mehr leben, glaube ich. Und ich benutze den gefühlt auch für alles. Auch für den Bauch und unter den Armen und keine Ahnung. Das Ding ist einfach mega. Es ist wasserfest, es ist super leicht zu bedienen. Es ist safe, dass man sich nicht schneidet. Also ich finde das ultra, ultra gut. Und es gibt ja inzwischen eine ganze Lawnmower-Familie. Es gibt den Dreikugeltrimmer, das ist der 3.0 Plus. Es gibt den 4.0 Pro. Und den 5.0 Ultra. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe den 4.0 Pro. Jeder hat natürlich diese Skin-Safe-Technology, dass ihr euch möglichst nie schneidet, wenn es irgendwie geht. Oder dass es zumindest, wenn es doch mal passiert, nicht so wild ist. Den LED-Scheinwerfer, damit ihr da unten auch alles seht. Wasserdicht natürlich, könnt ihr immer unter der Dusche benutzen. Also Ich sag's euch, die Dinger sind einfach mega. Wie lange haben wir die jetzt schon? Ich weiß es nicht, aber ihr wisst, wir sind beide riesen Manscaped-Fans. Für euch übrigens extra 20% Rabatt und kostenlosen Versand auf manscaped.com, wenn ihr den Code Lauschangriff20 benutzt. Also Lauschangriff20, der Code auf manscaped.com, ist natürlich auch in den Shownotes. Tut was für euch und tut euren Boys, euren Jungs, The Boys, einen Gefallen.
Ich wollte noch mal kurz über Spiel 5 reden. Moment,
ja, ja,
Spiel 5.
Ja, ich habe eine Frage an dich, bevor ich das vergesse, dann darfst du weiter. Wie fandst du denn das, was ich jetzt gar nicht so wild fand, aber dass LeBron James mit, glaube ich, zwei anderen Teamkollegen ein paar Sekunden vor Spielende das Feld verlässt? Ist
ja,
dir das Negative aufgefallen?
Ja. Aber das wollte ich eigentlich. Ich finde es fast ein bisschen unpassend jetzt, nachdem er dann doch den Titel geholt hat und eine herausragende Finalserie gespielt hat. Das sind die kleinen Dinge, die ich zum Kotzen finde. Mhm. Das, weißt du, da kannst du auch, natürlich kann man es dann hinterher so zu verkaufen, ja, das zeigt eben, er ist total enttäuscht und will fokussiert sein aufs nächste Spiel. Und das ist keine, wir haben doch mal drüber gesprochen bei The Last Dance. Mhm.
Genau das kam mir auch wieder, wie Michael Jordan das eingesteckt hat und wie die Pistons wie geprügelte Hunde von dannen marschiert sind. Und ich finde, warum mich das nervt, ist, mich hat diese Serie so unglaublich an die damalige Serie LeBron, ich sag mal, alleine mit den Cavs, weil seine zwei Co-Stars Irving und Love verletzt ausgefallen sind gegen absolut übermächtige Warriors. Daran hat mich Jimmy Butler erinnert und das finde ich ein bisschen traurig, weil LeBron müsste sich eigentlich wie kein anderer in seine Situation reinversetzen können. Und ich finde, auch dann müsste man die Größe haben zu sagen, ey, allein, dass ihr uns zwei Spiele abgenommen habt, ist ein halber Championship, was ihr geschafft habt. Das fand ich auch ein bisschen schade. Deswegen.
Was ich bei LeBron schade finde, und das kommt für mich immer wieder durch, und nochmal, ihr lieben Jünger da draußen, ist ein herausragender Basketballer und ein sehr erfolgreicher Basketballer. Diese Greatness zeigt er meiner Meinung nach in erster Linie, wenn er gewinnt.
Ja.
Und wirkliche Greatness ist eben auch, und sei es nur ein Spiel in einer Serie, dann da dem Respekt zu zollen, denn der hat ja sehr wohl mitbekommen. Das war, die Amis übertreiben dann immer gerne ein bisschen, aber das war schon ein heroischer Kampf von Jimmy Butler in Spiel 5. Wobei man übrigens auch nicht vergessen hat, du hast es ja nicht gesehen, was Duncan Robinson für Dinger eingeschmeißt hat von draußen. Geh nicht, Schmieso. Gut, jetzt hast du es nicht gesehen. Auch da gebe ich dir den guten Tipp. Ich weiß, es kommt immer wieder, wenn wir hier Podcasts machen, aber es ist mir so wichtig. Nicht nur Statistik, guck's dir dann wirklich an, weil, weißt du, es ist 5 von 11 Dreier im letzten Viertel zu treffen. Das ist nah an 50%. Das ist okay, das ist gut. Aber du musst sehen.
Moment, 1 von 5?
5 von 11, habe ich gesagt. Nicht 1 von 5. 5 von
11. Du hast eben 1 von 5.
Nein, 5 von 11. Spult zurück und hört's euch an. So, pass auf. Das ist eine Sache. Das ist schon ganz gut. Aber du musst sehen, wie.
Wo die waren, oder was?
Und aus welchen Situationen? Und jetzt sind wir beim nächsten Punkt.
Verteidiger am Mann wahrscheinlich noch.
Wildeste Sachen. Ja, so, und jetzt komme ich noch zu einem Punkt. Dann können wir noch mal feiern, deine Lakers, und hast du nicht gesehen. Aber ich bleib noch einmal bei Spiel 5. Ganz spannende Geschichte. Daran siehst du übrigens auch, wie unterschiedlich Basketball betrachtet wird. Es gab in Spiel 5 diesen Pass raus, nach Cut zum Korb von LeBron, raus, hoch an die Birne steht Danny Green. Völlig offen.
Bei 108 zu 110, glaube ich. Also mit einem Dreier gewinnt er ihnen das Ding.
Völlig offen, Danny Green. Und er verwirft den. Und die Bewertungen dieser Aktion sehr, sehr unterschiedlich. Und ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wer selbst mal Basketball gespielt hat und sich die Situation anguckt, der kann, wenn er es auf einem relativ hohen Level gemacht hat, wo es auch wirklich um was geht, wenn du verlierst und nicht nur du musst die Kiste Bier am Abend bezahlen, sondern deutlich mehr.
Meinst du, ein guter Zweitliga-Basketballer aus Deutschland?
Nein, lass mich doch mal jetzt außen vor. Ich sag, Lauscher, unsere Hörer, jeder, der sich in die Rolle versetzen kann, der weiß, das Ding ist eh schon nicht einfach. Weil es ist der Wurf, der dein Team zur Meisterschaft bringen kann. Oder aber der Wurf, der dafür sorgt, dass du nochmal in so eine Schlacht musst.
Und es weiß übrigens auch jeder, dass dann alles auf dich kommt. Das weiß Danny Green in dem Moment auch.
Der wird da nicht drüber nachdenken, aber die Situation ist da. Und der Typ ist übrigens jemand, der in NBA Finals schon gestanden hat, der Titel gewonnen hat, der ein guter Werfer ist, alles klar. Und dann hat es Morddrohungen von Lakers-Fans an ihn und seine Verlobte gegeben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, so pass auf, ich komme gleich noch zu einer anderen Geschichte.
So abgefuckte Trottel, da habe ich überhaupt
so, und da sind wir übrigens wieder, vielleicht reden wir Ende des Podcasts nochmal darüber. Ich habe wieder in meiner Besinnungsphase in Wurwuru viel auch über Social Media und das, was so passiert, nachgedacht. Und manche Dinge sind einfach schlicht und ergreifend nicht mehr nachvollziehbar. So, pass auf, das ist die eine Sache. Manche Leute meinen also, der hat da ein total leichtes Ding verhorstet. Und andere sagen, ja, kann schon mal passieren. Jetzt gehe ich noch weiter. Und deshalb sage ich dir, Schmiso, es ist eine Ansage. Guck dir dieses die letzten 5 Minuten dieses 5. Fallens an. Ja.
Das Play habe ich übrigens gesehen.
So, und jetzt pass auf. Und was fällt an diesem Play noch auf, dass man sagen kann, na ja, so einfach war der gar nicht, obwohl er blank war. Was glaubst du, sage ich dir jetzt, warum das Ding schwieriger war, als alle glauben?
Der Wurf. Also ich glaube, der Pass kommt etwas tief und er ist leicht aus der Balance.
So, exakt. Das ist jetzt, damit jetzt nicht wieder du und deine Kumpels Amok laufen, das ist kein Vorwurf an LeBron. Der Pass kommt aus extremer Bedrängnis.
Ja, ja.
Der Ball springt relativ kurz vor Danny Green, wie du richtig erkannt hast, relativ flach ab.
Er muss so nach rechts unten greifen.
So, genau. Mhm. Das heißt, Danny Green ist ein Shooter. Es gibt eine Shooting-Routine und man sagt zum Beispiel, Catch and Shoot ist für so jemanden perfekt.
Ja.
Aber es ist, und jetzt kommen wir zu dem, das ist in keiner Statistik zu sehen. Es ist aber kein klassisches Catch and Shoot. Es ist ein Automatismus, der kurz, ganz kurz gestört wird, der unterbrochen wird, der in dem Moment nicht mehr abläuft. Und in dem Moment ist es ein viel schwierigerer Dreier als die ganzen Vollhonks, die gesagt haben, ja, aber der ist ja völlig blank und das klassische Catch and Shoot. Einfach nicht sehen. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, bewerte, was du siehst. Das Ding ist halt, da muss in der Birne auch was passieren, wenn du es siehst. So, und jetzt pass auf. Und dann gibt's aber, und jetzt habe ich aber auch von Leuten, die NBA spielen, gelesen und im engsten Umkreis der NBA sich bewegen, da habe ich auch von Leuten gelesen, wer sagt, der Pass sei nicht ideal gewesen, hat keine Ahnung vom Basketball. Und Achtung, Schmiso.
Moment.
Leute, es gibt.
Aber jetzt bezogen, der war ja unfassbar schwer.
Ja, pass auf, nein, hör mir zu. Zuhören. Es gibt Leute, die sagen, der Pass war so gut, den muss Danny Green machen.
Ja.
Wer das nicht erkennt, hat keine Ahnung vom Basketball.
Nee, ich sage, ich anders.
Ich habe keine Ahnung vom Basketball.
Moment, aber Buschi, kann es sein, dass du mal so ein Ding verworfen hast, was auch off-balance war?
Ich habe uns tatsächlich...
Weil du dich ja derartig hier reinsteigerst.
Ich kann doch meine Plumper-Quatsch-Karriere nicht mit sowas vergleichen.
Ja, aber anders kann ich mir das
nicht erklären. Ich kann dir tatsächlich sagen, ich habe beim TuS Neukölln, da spielte übrigens bei Neukölln damals noch der ehemalige Bundestrainer Frank Menz.
Oh ja.
Kennen vielleicht einige noch. Ich habe in Neukölln mal mit der Schlusssekunde einen Dreier reingeworfen und wir sind in dem Jahr nicht aus der zweiten Liga abgestiegen. Das war dann für mich und die Mannschaft ein positiver Ausgang, warum unser Trainer mir übrigens anschließend 2 Rippen angebrochen hat, weil er mich gedrückt hat und mir 2 Rippen angebrochen.
Jetzt wisst ihr mal, was für ein Lauch der Buschi
da. Nein, das war Gerd Michel, unser Trainer, das war ein Viech. So, da hat er mich kaputt gemacht. Ja, ich glaube, da begann auch der Absturz meiner hoffnungsvollen Basketballkarriere. Nein, ist tatsächlich so. Aber stopp.
Damals 32 Jahre. Das sollten Sie dazu wissen.
Da war ich Anfang Mitte 20. nein, aber es wäre ja jetzt Irrsinn, das in irgendeiner Form zu vergleichen. Nein, aber das Ding ist.
Sorry, da muss ich jetzt einfach kurz sagen, ich habe neulich einen geilen Tweet gelesen. Es gibt 2 Phasen im Leben von jungen Männern. Die eine, wo sie, hat eine Frau auf Twitter geschrieben, ich hoffe, ich krieg's noch zusammen. Die eine, wo sie glauben, ein Profisportler zu werden, und die zweite, wo sie dir erklären, warum das wegen einer random Verletzung irgendwann in ihrer Karriere doch nicht geklappt hat. Das ist absolut herrlich, dass du das jetzt so bestätigst.
Nein, Schmiso, das ist doch wieder eine Unverschämtheit. Ich habe doch extra gesagt, dass das in keiner Weise zu vergleichen ist, und ich habe doch schon mehrfach zugegeben, dass das eine sehr überschaubare, semi-professionelle Basketballlaufbahn war. Das wirst du mir doch nicht absprechen, aber
kommen wir zurück zu Danny Green.
Nein, jedenfalls war der Wurf nicht so einfach, wie viele glauben. Er ist natürlich trotzdem machbar, ne? Und es darf auch niemals sich umdrehen und ein Vorwurf an LeBron werden, dass der Pass nicht ideal gewesen sei. Ja. Aber der Wurf war nicht so ein klassisches Catch and Shoot und so ein einfaches Ding, wie manche glauben.
Ich glaube, Danny Green hat am College, wenn ich richtig bin, den Titel gewonnen. Danny Green hat mit den Spurs, als er unfassbar heiß gelaufen ist, gegen die Heat damals von der Dreipunktlinie einen Titel gewonnen. Der hat letztes Jahr mit Toronto den Titel gewonnen. Und ich glaube, das ist sowas, was sich angestaut hat bei den Lakers-Fans, weil ich finde, offensiv und defensiv war der auch übrigens gegen Butler gestern in Spiel 6 wieder herausragend. Offensiv hat sich da, glaube ich, ein bisschen was angestaut, was diesen Wurf dann überlagert, weil ich mir auch oft der hat übrigens ganz viele, aus meiner Sicht wirklich klassische Catch-and-Shoots aus der Ecke verworfen. Und ich glaube, da hat sich was angestaut, aber das sagt einiges über das, was in unserer Gesellschaft schiefläuft, dass ihm das so, das ist keine Entschuldigung. Der hat immer noch, ich kenne die Statistiken nicht, ich glaube, der hat immer noch sehr solide Finals gespielt, sicher keine überragenden, aber vielleicht hängt es auch mehr daran, als wirklich an dieser einen Szene, dass sie generell von seinem Shooting so ein bisschen enttäuscht
waren. Es ist ja eh so, dass du in einer Mannschaft, in der zwei solche Alpha-Tiere mit so viel Wucht und Power wie Davis und LeBron James spielen, da ist es übrigens auch gar nicht so einfach für diesen, wir haben ja oft über diesen Supporting Cast gesprochen, ja. Das ist übrigens gar nicht so einfach für mich herausragend insgesamt über die Serie gesehen als Supporting Cast, den haben wir gar nicht so oft erwähnt, KCP. Also was der über die gesamte Serie gemacht hat, das war schon großes Kino.
Wen ich gestern im Supporting Cast herausragend fand, war Rajon Rondo.
Ja.
Das war wirklich.
Aber der ist ja, das ist ja eine andere Geschichte.
Arsch war das gut.
Das ist ja eine andere Geschichte. Ist ja schon auch ein Star. KCP hatte man jetzt
ja,
nicht
ja,
unbedingt
stimmt.
So auf
ja,
der
ja, ja.
auf
und,
der Rechnung.
Oder willst du noch, sonst mache ich noch kurz, damit es auch nicht zu lang wird, ja. Zu Game 6 gestern, die Lakers sind halt rausgekommen und waren scharf wie ein Messer, würden die
anderen. Ja, und die anderen waren platt wie eine Flunder.
Genau. Und das war, Frank Vogel hat auch einen guten Move gemacht, er hat diesmal auf einen klassischen Center verzichtet, weder Howard noch McGee, er hat Davis auf die 5 gestellt.
Howard war auch in Spiel 5.
Der da alles, aber nicht gut, okay. Ja, der hat keine so große Rolle in der Serie gespielt. Er hat Anthony Davis, was man halt echt sagen muss, der kann halt die 5 so herausragend verteidigen und hat dann noch Skills, der kann den Ball in die Hand nehmen, das ist echt krass. Und hat dafür Alex Caruso in die Starting 5 genommen, was so geil ist, weil du gibst damit natürlich, außer Green hatte LeBron eigentlich keinen Shooter mehr rumstehen an Dreierlinie.
Wobei,
was
das,
er ja
liebt. Wir reden das immer so leicht, auch ein Caruso kann schon
ein
Dreier
aber,
werfen.
Ja, aber er hat, ich überspitze es jetzt, er hat Offense für Defense geopfert und gesagt, und in der Zone werden wir genauso dominant bleiben. Das, dafür ist Bam Adebayo noch nicht weit genug und auch noch leicht angeschlagen. Ja,
wobei
das
der,
macht
ich doch,
alleine.
Laut Zahlen hat er ein ganz gutes Spiel 6 gemacht.
Ah, das weiß ich gar nicht. Aber der hat gegen Davis keinen Stich gemacht in der Zone. Das war das, was ich gesehen habe. Und er hat auch ganz
so,
viel
pass auf, stopp.
Den Schritt verpasst,
Einwand.
Um den Layup wegzunehmen.
Und wieder ein Beleg dafür, was ich dir beibringen möchte, Schmizo. Ja. Ich habe jetzt in diesem Fall von Spiel 6 nur Statistiken gelesen. Und was mir jetzt mal einfach so bleibt, 25 Punkte Bam Adebayo, 19 Davis. Könnte man ja erstmal denken,
wirklich ist das so?
Naja, da hat aber einer ordentlich.
Ach, krass,
Rebounds habe ich jetzt nicht blank, aber wahrscheinlich auch relativ ähnlich.
Ja,
da würde
LeBron
man jetzt,
hat die meisten Rebounds.
Da würde man jetzt denken.
Ist ja geil.
So, und das, und pass auf, und merkt ihr das?
Witzig. Ja, ja.
Merkt ihr
das? Der hat den ganz klar dominiert. Der hat, also. Davis hat so viel in der Zone Passwege weggenommen. Der hat Layups schwierig gemacht, die dann an den Ring und rausgehen und so. Und Bam Adebayo war, also allein für mich war das Bezeichnendste. Rajon Rondo kommt rein und macht, glaube ich, mit seine ersten 6 Würfe rein. Und ihr wisst, glaube ich, alle
20 Jahre lang Rajon Rondo immer gesagt.
Oh. Ja, das sind die Kommentatoren der alten Zeit.
I'm sexy and I know it.
Ja, der kommt rein, läuft auch übrigens, das war auch so bezeichnet, läuft einmal einfach an Jimmy Butler vorbei. Das passiert dem halt nicht, wenn der Geist hier
rein. Butler fertig, glaube ich. Also das kann ich mir nicht anders
vorstellen. Und Adebayo genauso. Der hat's nie immer fliegt. Du siehst den Layup in der Wiederholung und dann siehst du die Hand von Adebayo vorbeifliegen. Und das waren die ganzen Dinger, wo Davis halt dran war oder zumindest so da war, dass sie schwieriger wurden. Also das war, ich schätze, dass der Adebayo dann ganz viele Punkte in der Garbage Time noch gemacht hat, weil die waren ja mit 28 zur Pause vorne. Ich weiß gar nicht, was das andere war, ich habe nur gelesen, höchste, oder haben sie in der Übertragung gesagt, die Amis, höchste, zweithöchste Halbzeitführung in den Finals aller Zeiten. Also das war schon, das Ding war durch, dieser Move mit Caruso hat's total gebracht, die haben die defensiv zertrümmert und vorne ist gut gespielt. Da muss ich sagen, vor allem LeBron in Transition, im
Übergang.
Wie sagt man das auf Deutsch?
Ich weiß Wechsel nicht, von Abwehr auf Angriff,
genau.
Angriff auf Abwehr.
Im Konterspiel sozusagen, wenn wir von anderen Sportarten reden. Da haben die den einfach nicht, der mit seiner Power, und da konnten sie einfach nicht
mehr. Also nochmal, er ist ein großartiger Basketballer. Er macht vieles offensichtlich sehr viel richtig. Auch ich gönne den Lakers, das passt ja auch so schön in die Geschichte. Kobe Bryant verstorben, jetzt holen sie den Titel wieder. Da kann man viel Schnulziges auch rausmachen.
Das war übrigens für mich heute früh, das klingt jetzt auch wieder sehr schnulzig, aber ich hatte es schon im Gefühl, genau, weil dieses Spiel 5, ich habe es wie gesagt nicht gesehen, aber gelesen, ich dachte mir schon, diese Energieleistung und die Lakers werden so scharf rauskommen. Ich habe mein Handy aufgemacht.
Obwohl sie in den Kobe-Trikots Spiel 5 verloren haben, ne?
Dann war das übrigens das erste Spiel, was sie in den Kobe-Trikots verloren haben. Ich habe mein Handy aufgemacht, den Score gecheckt hatte Tränen in den Augen, weil ich echt nur an Kobe denken konnte in dem Moment.
Journalistische Distanz?
Nee, die habe ich in dem Fall nicht, aber das habe ich, glaube ich, schon oft genug.
Ist ja auch in Ordnung. Will dir auch keiner nehmen. Und nochmal, congratulations to the LA Lakers for winning this championship.
So, und jetzt noch zweimal, dann hat er seine 6 Ringe. Das ist die Aufgabe für die nächsten 4 Jahre oder wie lange er noch spielen kann.
Ja. Ich weiß nicht, in welche Richtung das jetzt gehen soll, aber ist mir gerade auch scheißegal. ich wollte noch ein Thema zum Basketball loswerden.
Ja.
Eine sehr beeindruckende Leistung der Bayern-Basketballer in Berlin.
Gegen Alba, ja.
In Berlin klar gewonnen, sehr deutlich gewonnen.
In der Euroleague übrigens, nicht Bundesliga.
Bundesliga spielt ja noch gar nicht wieder, du.
Ja, du hast
Flöte.
Recht. Ja, wollte ich nur, das weiß ja vielleicht nicht jeder, der Lauscher. Hallo Lisa. Lisa ist gerade auch gekommen.
Lisa hat ja jetzt auch einen Podcast, ne?
Ja.
Champagner und Hühnerfrikassee. Macht sie mit Anja zusammen. Es ist ein richtiger Weiber-Podcast. Aber Achtung, anders als man denken mag, sie sind nicht so die typischen Weiber. Was mir sagt, ich bin eigentlich mit einem Mann verheiratet.
So. Dafür ist Lisa, was das Dievenhafte angeht, mit einer Frau verheiratet.
Lisa kostet übrigens Geld. Was kostet eigentlich Werbung hier bei uns im Podcast? Wir haben immer noch keine, ne? Lisa, was zahlst du eigentlich für diese Werbung für Champagner und Hühnerfrikassee? Ich krieg ein Abendessen und Ruhe.
Das ist mehr wert als alles.
Darf ich kurz zum Basketball zurückkommen?
Ja, Entschuldigung. Ja. Bayern-Alba.
Das ging eigentlich ganz gut los für Alba, die in meinen Augen auch leicht favorisiert waren.
Wirklich?
Ja, ich habe das wirklich gedacht. Ich dachte, die wären schon weiter. Waren sie aber nicht. Die brauchen auch noch mit den vielen Neuen.
Ich habe noch nichts gesehen, aber ich habe gelesen, dass die Bayern-Defensive halt schon unglaublich gut eingestellt sein muss, so früh in der Saison.
Und ich muss auch sagen, ich hatte ja so ein bisschen geschimpft, dass die Bayern Mailand nicht geschlagen haben im ersten Heimspiel. Wir wissen alle, dass Mailand einen extrem guten Kader hat, aber ich habe es ja auch versucht zu erklären letztes Mal. Wenn du sie schlagen kannst in einem Heimspiel, was ja ohne Zuschauer alles gar nicht so eine große Rolle spielt.
Ich habe da noch mal viel drüber nach und du hast völlig recht, weil das ist eben, was wollen die Bayern? Die wollen irgendwann mal in die Playoffs und dann eben auch ins Final Four heißt es in der Ding, Top Four heißt es im Pokal im Deutsch. Da wollen sie irgendwann mal hin und der Weg ist genau der. Weil die Bayern werden in den nächsten 5 Jahren sich nicht einen Kader leisten können, wo man sagt, ja gut, jetzt sind die ja wirklich genauso gut wie Mailand.
Lisa, hörst du bitte mal auf zu rascheln?
Das hört man doch überhaupt nicht.
Ja. Du hast gedacht, als hier eine ganz leichte Brise geweht hat, da hast du uns hier schon in den Atombunker gebaut.
Das war natürlich wirklich.
Nein, du musst diese Spiele, wenn du diese Ziele verfolgst, gewinnen. Aber jetzt dürfen wir auch nicht ungerecht werden. Die Bayern haben natürlich auch eine völlig neu formierte Mannschaft, neuen Trainer mit Trinchieri. Und dafür, das will ich sagen, war das vor allem im zweiten Viertel in der Defensive und auch in der Transition. Also sowohl Transition Defense als auch Transition Offense, das war wirklich herausragend und extrem ausgeglichen. Also das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen und müsste den Bayern für die Euroleague-Saison Mut machen, wo du sowieso nichts berechnen kannst in der Euroleague-Saison, weil ich glaube, Zenit St. Petersburg hat übrigens mittlerweile 13 Corona-Fälle. 13.
Nein. Ja.
Ich glaube, 8 Spieler, 4 aus dem Trainerstab und ein Physio. 13. St. Petersburg.
Aber das finde ich ehrlich gesagt auch, also wenn ihr da an Michael Ojo, ich weiß jetzt gar nicht mehr, über den haben wir ja mal gesprochen, der verstorben ist, weil er zu früh nach Corona wieder trainiert hat. Das finde ich, also die Häufung, da muss man sich auch mal fragen, ob, also so, ey, Also da geht der Sport scheinbar über Gesundheit fast schon, muss man sagen. Jetzt dreht er sich wieder fassungslos um. Naja, noch was zum, ich hatte mir doch noch irgendwas aufgeschrieben zum Basketball. Ich finde es jetzt nicht mehr. Ist auch Wurst. Oder hast du noch was zum Basketball?
Ich kann mir vorstellen, was da steht.
Was denn?
Es endlich begreifen.
Ich sag dir, Schmizo, knapp 3 Wochen zwischen Produktionshalle in Ossendorf, Hotel, fast kein Tageslicht, 12-Stunden-Tage, Sport.
Ja, weißt du, was du brauchst? Energie.
Ja, pass auf. Ich glaube, da mache ich auch tatsächlich im Moment einen kleinen Fehler. Ich ernähre mich gesund, keine Frage. Komplett Verzicht auf raffinierten Zucker, kein Alkohol, ganz wenig Fleisch. Und dann fehlt mir vielleicht trotzdem, weil ich auch noch, ich mache ja jeden Morgen meine 2 Stunden Sport trotzdem, trotz der ganzen Belastung, weil sonst drehe ich komplett durch. Aber irgend so ein Extra-Kick, und jetzt will ich ja nicht irgend so ein Ranz mit viel Zucker drin oder mit irgendwelchen künstlichen Aromastoffen.
Nein,
und jetzt kommst du. Nimmst
da einfach die Holy Drinks. Ich trinke gerade Lion's Lemonade, also das ist einer von den Energy Drinks. Übrigens kein Zucker, wie du es möchtest. Kein Taurin drin, das ist Lisa ja wichtig. Also, Kiwi-Mango ist die Geschmacksrichtung. Das schmeckt einfach echt gut. Da ist kein Zucker drin. Es gibt dir trotzdem, dank NewCaf, heißt das jetzt, einen Energieboost. Gibt übrigens auch einfach, wenn du nur mal was Leckeres trinken willst, aber trotzdem ohne Zucker und wenig Kalorien. Den Eistee gibt es ja nach dem Sport. Kannst du
auch. Der ist gut, den habe ich schon mal bei meiner Tochter probiert. Der ist gut.
Welcher?
Der Eistee.
Der Eistee.
Ja.
Ja, gibt es ja auch in allen möglichen Sorten, Fruchtgeschmack.
War Fruchtgeschmack,
ich hatte
ja neulich, war Fruchtgeschmack.
Brombeere oder so, das war egal. Auf jeden Fall, jetzt trinke ich gerade den Lion's Lemonade. Und es ist, wenn ihr euch mal durch alle das durchprobieren wollt, es gibt ja das Starter Deluxe Set, das haben Buschi und ich auch bekommen. Könnt ihr das ganze Dorsiment
und das gibt es jetzt auch noch günstiger, ne?
Natürlich, bei uns gibt es alles günstiger. Die 14er Probierbox Holy Energy, es sind 14 vom Holy Ice Tea drin, 15er die Hydration Probierbox und hier, der hört man das eigentlich? Naja, ich habe es mir gerade im Shaker gemixt. So, das Gute ist, musst du nicht irgendwie viel schleppen. Das sind ja nur so ganz kleine Paketchen, die schützt du in Wasser, schüttelst das einmal durch. Ach, das ist einfach so. Und du wolltest ja noch wissen, wie das günstiger geht. Ne? Das Starter Deluxe Set nochmal 10 Euro rabattiert, weil gerade Birthday gefeiert wird. Also keine 40 Euro, 39,99 mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Da kriegt ihr nochmal Rabatt. Also im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Und selbst Leute wie du finden diese Informationen.
In den Shownotes. Ja, holy moly.
Nee, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich demnächst tatsächlich mal einen Joe Vogtmann anmorsen werde. Ich finde diesen Blick auf die Euroleague spannend.
Vielleicht kriegen wir Daniel Theiss mal. Das habe ich über Umwege, bin ich da dran. Mal gucken, ob das klappt.
Warum raschelt Lisa jetzt so? Ist das, um uns zu ärgern? Oder? Das müsstest du übrigens mal erleben, wenn sie ihren Podcast aufzeichnet und ich würde das machen.
Dann wird aus dir Hühnerfrikassee gemacht.
Exakt. Da würde mir alles an den Kopf fliegen. Nein, Lisa, wir nehmen gerade, das ist gerade hochprofessionell hier, wir nehmen Podcast auf.
Naja, wir beide sitzen hier insofern professionell. Naja.
Somit bin ich dann mit dem Basketball. Ich möchte nur gerne mal den Blick in diese Euroleague würde ich gerne mal nehmen. Ich habe den Joe Vogtmann neulich bei den Kollegen von Abteilung Basketball gehört und er ist einfach ein guter Typ und ich würde so 2, 3 Dinge ganz gerne mal, also was anderes als man da hören konnte, mit ihm besprechen. Von daher werde ich ihn, ich hatte ja schon Kontakt mit ihm, ist anders als mit Dirk Nowitzki und Boris Becker. Also Boris hat sich ja gemeldet, der wollte nicht und Dirk hat entweder gar keinen Bock oder eine andere Telefonnummer.
Ich werde ihm mal schreiben. Ja,
also, da aber reagiert er sicher. Aber es reicht auch, man lernt sehr viel, auch wenn man ohne Gast ist. Also Schmizo lernt sehr viel.
Machen wir mit Tennis weiter?
Ich habe die ersten beiden Sätze gesehen und habe am Flughafen in Saloniki gesessen gestern, habe mir das auf dem iPad angeguckt.
Also Finale, die Nadal gegen Djokovic. Es war wirklich, das war so ein klassisches Spiel, wo ich mir denke, wenn da einer reinschaltet, so Mitte zweiter Satz und denkt sich, ach du liebe Güte, 6-0, Alter. Der
ist ja langweilig.
Den. Ey, der Djokovic hat, also wirklich, man kann es ja nicht beweisen, aber der hätte mit dem, wie er den ersten Satz gespielt hat, hätte der übrigens jeden klar geschlagen in diesem ersten Satz, außer Nadal.
Ist hypothetisch?
Ja, aber da bin ich mir sicher, ey, der hat so gut gespielt, aber Nadal, also diese, mit
hat welcher Nadal jetzt eigentlich die French Open ohne Satzverlust gewonnen?
Ja, ja, der hat die French Open in sieben Spielen keinen Satz abgegeben.
Aber was der auch ausgegraben hat, ne? Du hast ja gerade angesprochen, Djokovic spielt geiles Tennis, aber irgendwie denkst du immer, okay, den kann Nadal nicht mehr kriegen und kriegt ihn aber doch.
Ey, der Djokovic hat auf die Linien gespielt, also weit außen. Das Einzige, was ein bisschen vielleicht gefehlt hat, waren die Winkel, aber der hat wieder super seine Stops eingestreut.
Aber die Winkel von Nadal waren dafür beeindruckend.
Ey, diese Rückhand, das ist ja viel, wer sich dafür interessiert, soll Stach und Becker zuhören, diese Rückhand bei Nadal, das hat ja einen Grund, warum die so krachend ist, weil der ist ja Linkshänder, ist aber im echten Leben mit allem anderen Rechtshänder. Deswegen kriegt der einen unfassbaren Druck, wenn er die rechte Hand dazu nimmt. Und dieses Ding, wieder dem das in die Vorhand, ist ja genau seitenverkehrt, er mit seiner Rückhand cross in die Vorhand von Djokovic, keine Chance, weil die Winkel, wirklich, ich dachte jedes Mal, der schießt und da, aus. Nee, ja, was? Wieder drauf? Das war unfassbar.
Was bei diesen Typen so beeindruckend ist, du erlebst dann doch immer wieder, also zumindest für mich jetzt dann doch noch neue Varianten. Ich habe Nadal noch nie so extrem auf diesem Level, also bei einem Gigantenduell, so viel mit dem relativ kurzen Slice und diesen hohen, langsamen Bällen auf die geil, Richtung, ne? Grundlinie mit extrem viel Spin, mit denen er offensichtlich den Joker in irgendeiner Form auch ein bisschen überrascht und aus dem Tritt gebracht.
Es ist wie so ein aggressiver, gespielter Lob quasi. Ja. Also wirklich, der Ball, der fliegt, wie hoch wird er sein? Der fliegt 2-3 Meter übers Netz.
Der Fußballkommentator würde sagen, da ist doch Schnee drauf.
Wirklich, sagt man das noch?
Nee, vor 100 Jahren.
Also das ist wirklich diese Rhythmuswechsel und dann, das Entscheidende hast du eigentlich schon gesagt, also die Winkel, die er geschlagen hat, fand ich krass, aber was der aus... Also wirklich, der Djokovic hat... Der brauchte 3-4 Winnerschläge am Stück, wo du normal sagst, okay, der Ball kommt gar nicht mehr zurück oder er kommt ins Netz oder er kommt so, dass du dann nur noch wegwischen musst. Nein, die bringt der Nadal alle so zurück, dass du wieder voll drauf dreschen musst. Und das ist einfach, das ist so zermürbend. Und ich finde noch die Fehlerquote bei Nadal, was hatte der irgendwie im zweiten Satz? Unforced Errors. 17-3 oder so?
Ja, ja, ich war, die Zahl 3 ist mir jetzt auch direkt in den Kopf geschossen, dass ich irgendwann hörte, es war im zweiten Satz und hörte 3 Unforced Errors.
Und der hat so auf die Linien gespielt.
Ja. Also ich war auch total beeindruckt und habe auch gedacht, das gibt's doch gar nicht. Es war wirklich vom anderen Planeten und Djokovic. Also ich habe Djokovic schon stärker gesehen. Das ist aber sicherlich auch bedingt der Stärke von Nadal, dass er nicht komplett da war. Aber als ich dann gestern Abend habe ich eine Zusammenfassung gesehen, wo dann jemand schrieb, ja, einseitiges Finale, Djokovic fand nie ins Spiel. Das ist natürlich Quatsch.
Nein, das ist völliger Quatsch. Der war nahe an seinem besten Tennis.
Das kann übrigens, als das 6-0 fällt, in Anführungsstrichen, als Nadal den ersten Satz 6-0 gewinnt, in dem Moment kann es übrigens auch 3-3 stehen. Nur mal so. Da kann
genau
es 3-3
so stehen. So ist es. Der erste Satz dauert übrigens, glaube ich, auch 50 Minuten, was normal ein Satz der Richtung Tiebreak geht, wäre. Da merkt man schon mal, also das war in jedem Spiel.
Ja, die Spiele haben 7 Minuten oder so gedauert. Also das war schon immer. das war schon geil.
Gut,
also,
liegt auch dran, dass beide erstmal eine halbe Stunde einen Ball auftippen, bevor sie dann...
Dass es Sand ist, daran liegt es auch.
Ja,
das ist natürlich
da
alles
die Spiele bisschen, länger. Ja. Ja.
Aber war ganz, ganz großes Kino. Ich möchte noch mit unterbringen den Doppelsieg von Mies Krawitz, die
schon
in
wieder
Paris den Titel verteidigen. Und auch da habe ich tatsächlich, ich hatte ja viel Zeit und Ruhe, als ich in der Sonne lag in Vuvuzela, mir solche Sachen dann einfach mal genüsslich anzugucken. Ich habe es mir dann im Stream angeschaut, finde das ist übrigens kein Vorwurf an Eurosport oder so, aber ey, Doppelfinale Grand Slam Turnier.
Der Titelverteidiger.
Das Titelverteidiger gehört für mich ins Fernsehen. Übrigens, auf welchem Sender ist mir komplett Wumpe. Aber mein Sportler.
Aber was haben die denn eigentlich gezeigt werden?
Ich glaube, die hatten da, und das werden vertragliche Verpflichtungen gewesen sein, Frauenfußball-Bundesliga lief zu dem
Zeitpunkt. Ach so, okay.
Und da, ja, da ja, kennen gut, wir, ja. Weißt du, man weiß ja, gibt's ja immer irgendwelche Abmachungen oder so. Aber eben mein spontaner Gedanke war, das ist keine Kritik an Eurosport, das ist mir völlig Wumpe.
Ja.
Aber, das fand ich schon schade, dass es, darf man das heute überhaupt noch sagen, nur im Stream gelaufen ist? Ich meine, viele
Leute. Ja, doch, finde ich schon.
Ja, weil Fakt ist ja am Ende, wenn es im Fernsehen läuft, gucken sie eben doch mehr Menschen.
Ja. Ne? Ich zum Beispiel hätte zumindest mal rumgesäppt, aber in dem Fall hatte ich dann erstmal, wusste ich es erst relativ spät. Ich dachte dann, das kommt gar nicht. Ich habe in den Programmplaner geguckt, was habe ich denn währenddessen? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe irgendwas, was habe ich denn Samstagnachmittag geguckt? Ich weiß gerade nicht mehr, ist auch egal. Ich hätte zumindest mal rübergesäppt. So.
Das war geil, so. weil Pavic Suarez, die Finalgegner, waren ja US Open-Sieger. Richtig geiles Doppel. Und also was Kravitz Mies da gespielt haben, Doppel ist ja fast eine andere Sportart als Einzel.
Ich finde das auch, weil ja, es gibt ja kaum so Rallyes und so. Ne?
Nein, es
so
geht nur Reflexe, dann auch Taktik.
Wobei, Kravitz und Mies, die haben ja so erklärt, sie sind halt mit die Einzigen, die mal in sowas Ähnliches wie eine Rallye reingehen können. Das fand ich ganz interessant. Und im Wimbledon kannst du das vergessen. Aber das war so ein bisschen die Erklärung, warum es bei denen bei den French Open so außergewöhnlich gut klappt. Weil dort ist es halt doch nochmal, Sand ist halt der langsamste Belag.
Ja, ey, ne? Du kannst dir nicht vorstellen, was da teilweise für Bälle noch zurückkommen, wo du sagst, okay, das Ding ist tot, aber dann stehen halt zwei da auf dem Feld und irgendeiner kommt noch ran. Also ganz, ganz geil und fettes Kompliment an die beiden. Die wirken ja eh extrem sympathisch. Und ich glaube, der eine, der Kravitz, hat, glaube ich, irgendwie in einem Supermarkt Kisten eingeräumt.
Ja, so. Ich weiß nicht mehr welcher, das ist so ein bisschen bitter. Ich kann die immer nicht auseinanderhalten. Der eine ist ja Coburger aus Bayern, der andere ist so ein Kölner, so eine Frohnatur. Ich finde die Geschichte halt auch so geil. Ich weiß jetzt wieder nicht wer, Gott, ich muss mir das einmal merken, aber der eine war ja als Einzelspieler irgendwie Platz 700 oder so der Welt. Also auf guter Stelle, der hat keinen Stich gemacht und hätte sich schon überlegen müssen, ob das noch Sinn macht. Der andere irgendwie so 200, beide relativ talentiert, so, und dann finden die sich mit Ende 20er, glaube ich, erst zusammen, also auch sehr spät, jetzt nicht so ein Doppel, was sein Leben lang aufgebaut hat und irgendwie funktioniert, das ist ja schon krass, das ist ja eins der besten Doppel der Welt. Ja.
Und ich meinen Titel verteidigen in Paris ist schon ist ein ganz großes Kino, also fettes Kompliment, hat mich extrem beeindruckt, war auch ein sehr interessantes Spiel, glatt in zwei, im Doppel braucht man ja zwei Gewinnsätze, richtig, richtig gut und hat Spaß gemacht und dann sei Chronistenpflicht, hat man früher auch gesagt, was natürlich die Swiatek, die Polin abgeliefert hat. Ich glaube auch ohne Satzverlust, kann das sein?
Oh, ist die da auch ohne du mich Satzverlust? Jetzt auf dem Falschen. Auf jeden Fall Halbfinale und Finale war ohne Satzverlust.
Also jedenfalls auch dominant, 19 Jahre alt, die kannte vor zwei Jahren kein Mensch.
19 Jahre alt.
Und gewinnt die French Open ganz, ganz groß. Das habe ich allerdings das Finale nicht gesehen, da war ich im Wasser.
Ja, okay, das habe ich auch nicht gesehen, aber merkt man halt, das finde ich irgendwie, ich liebe ja diese Big Three bei den Männern, aber man muss sagen, so rein, wie soll ich das sagen, von der Gerechtigkeit her, weil man auf dem Level, wenn man ein paar Grand Slams gewinnt, ja dann auch mal ganz gut leben kann, auch im Tennis ja zum Glück so, dass auch die Frauen richtig gut verdienen. Ich finde es irgendwie schon cool, dass man da ständig, wir hatten gut die ewige Serena Williams, okay, aber sonst hast du ja echt, du hast so ein paar, die gewinnen 3 bis 5 Grand Slams und dann wird da so schön durchrotiert und rolliert. Das finde ich irgendwie auch ganz cool, wenn man halt dauernd neue Gesichter hat. Das hat
ja, aber das ist ja bei den Männern nicht verboten.
Ja, ja, aber da sind die drei halt einfach. Ey, der Nadal hat jetzt, das müssen wir schon nochmal sagen, die Bilanz.
13 Mal.
Und die, das ist schon krank. 13 Mal ein Grand Slam. Ich weiß gar nicht, was das nächste ist. Das nächste müsste 8 Mal Federer in Wimbledon. Sonst wüsste ich nicht, wer so oft ein Ding gewonnen hat. 13 Mal hat er in seinem Wohnzimmer da in Paris gewonnen. Und seine Bilanz bei den French Open
Mal Djokovic,
ist,
glaube ich,
Australian ja, eins
Open.
Der Hartplatztrainierer Djokovic, glaube ich, 8 Mal. Ne? Ja. Und ich glaube, Federer hat 7 oder 8 Mal Wimbledon. Die Bilanz von Rafa Nadal in Paris.
Der hat erst 2 Matches davon.
100-2. Ja. Das gibt es gar nicht. 100-2.
Und du musst überlegen, der spielt vielleicht sein bestes Finale mit 34. Also, das ist kein gutes Signal für die Konkurrenz.
Also das dachte ich mir auch. Voll aufgehört, muss man ja auch sagen, der Plan, US Open gar nicht erst anzugehen, hat sich auch, ich denke schon, so wie der hinweggerollt ist über alles, ohne Satzverlust, das muss damit zu tun haben. Aber ich meine, mein Wort, ich habe viel gesehen, aber mein Wort hat da jetzt nicht so ein Gewicht. Aber wenn Boris Becker und Matthias Stach sich einig sind, dass sie nie einen besseren Nadal gesehen haben, und mein Eindruck war das auch. Aber
die haben den häufiger gesehen als wir.
So, die haben jedes Finale wahrscheinlich auf Asche von dem gesehen. Das ist schon puh, mein lieber Mann. Das könnte noch auf, ich weiß nicht, vielleicht macht der 16, 17, keine Ahnung.
Also ist jetzt gleichgezogen mit Federer, 20 Grand Slam-Titel.
Der übrigens immer noch der Größte ist für mich. Das ändert daran nichts.
Ja, das ist, sind sehr unterschiedliche Tennisspieler, sehr unterschiedliche Typen.
Ich finde halt, was ich geil finde, also ich mag ja manchmal, wenn so Sachen undisputed quasi sind und über den Besten kann man zwischen den dreien, glaube ich, so lange streiten, wie man will. Geil ist halt schon, es gibt keinen, der auf einem Belag so überragend ist wie Nadal auf seinem. Das muss man ja auch mal sagen, Nadal ist auf Sand so viel besser als Federer auf Rasen. Das muss man schon nochmal sagen, das finde ich irgendwie so, das ist schon geil. Das
ist eine Einordnung, die mir gefällt. Das gefällt mir wirklich. Also ja, das sind so die Momente, wo ich sage, es ist nicht alles umsonst,
was ich hab was gelernt. Das ist so nett. Noch ganz kurz vielleicht, Laura Siegemund hat ein tolles Turnier gespielt. Petra Kvitova war dann eine Nummer zu groß. Das war aber, glaube ich, schon im Viertelfinale, wenn ich jetzt richtig bin. Ja.
Was heißt schon im Viertelfinale? Laura Siegemund,
ich meine, zum ersten so weit ist sie gekommen. Ach so, okay, also das war, ich habe das schon andersrum gemeint. Okay. Also die hat es bis ins Viertelfinale geschafft, was sie für sie übrigens auch preisgeldmäßig, nachdem sie ja im Doppel abgeräumt hat, die hat, glaube ich, jetzt 300.000 Euro oder was gewonnen, was für so, muss man ja echt sagen, für die ist das ganz entscheidend um sich. Das klingt jetzt erstmal wie irre viel Geld, aber Tennis ist ja so teuer, was du an Geld für einen Trainer raushauen musst, für Reisen und so. Und das kann halt echt nochmal, also wer weiß, wie die das nochmal einsetzen kann, um sowas vielleicht zu wiederholen. Und vielleicht schafft es irgendwann mal noch eine Runde weiter. Das ist schon überragend, was die.
Ja, ja, ich hatte letzte Woche so ein bisschen über das deutsche Duell Görges Siegemund geschimpft, weil das so ein komisches Tennisspiel war. Aber natürlich gilt auch hier, wie sie dann ins Turnier reingekommen ist, eigentlich wirklich so richtig mit diesem Erfolg über Görges, das nötigt einem schon Respekt. Aber sie hatte halt leider die ganze Zeit wohl schon Rückenprobleme.
Ja.
Und vielleicht hat das sogar noch mehr verhindert, wobei gegen Kvitova rauszugehen, ist jetzt auch keine Schande.
Was ihr vielleicht so ein bisschen entgegengekommen ist, das wird mal ganz spannend, die hat sich halt unfassbar, es haben ja ganz viele gemeckert über das nasskalte Wetter in Paris, weil das ja normal im Frühjahr, wenn es richtig schön, die Sonne kommt raus, es wird gerade schön, dieses Jahr war es halt in der Jahreszeit ganz komische Jahreszeit für das. Da war sie scheinbar eine, die hat sich null davon rausbringen lassen, sondern die hat da durchgebissen. Und
wobei das natürlich schon, gerade wenn du irgendwelche Probleme hast im Kreuz und wenn es dann kalt und nass ist, ist es noch mehr ein Nachteil. Ne?
Ja, genau. Nur also, Gegnerinnen von ihr haben sich offensichtlich davon viel mehr beeinflussen lassen. Und sie hat sich da, so habe ich das ein bisschen gelesen, fast schon einen gegrinst und gesagt, ja geil, mir ist das wurscht, ich beiß mich da durch Wind und Wetter und du bist schon psychisch, eigentlich hast du schon das Duell verloren, weil du schon am Wetter rumnagst.
Gute Mentalität und sind wir dann doch wieder angekommen bei den weichen Faktoren.
Da freut er sich. So, ich hätte als nächstes Fußball.
Nein.
Ja, natürlich reden wir auch über Fußball.
Formel 1.
Ach so, ja, das können wir auch.
Tolle Geste von Mick Schumacher, den Helm seines Vaters an Lewis Hamilton zu übergeben, nach dessen 91. Grand Prix-Sieg gleichgezogen
Rekorde mit Michael. Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Das war immer der Leitspruch von Michael Schumacher.
Und tolle Geste. Ansonsten müssen wir zum Rennen gar nicht so viel sagen, außer, dass dieser Hülkenberg schon der Wahnsinn ist. Ja, da kommt der, also gefühlt aus dem Café.
Und fährt von 20 auf 8 in einer Strecke, die, ich weiß, ist der die wahrscheinlich schon mal gefahren?
Ja, aber natürlich ist der, kennt den
Nürburgring. Seit 2013 nicht mehr im Kalender. Also da kann er ja auch nicht auf Erfahrungen zurückgegriffen
haben. Ja, und das Auto hat sich im Vergleich zu seinem letzten Auftritt, als er für Perez mal eingesprungen ist, diesmal ist er ja für Lance Stroll eingesprungen.
Wieder im Racing Point, ja.
So, und es hat sich ja extrem verändert noch wieder.
Ist das so?
Ja, das Setup war ganz anders.
Ah, okay, das
nochmal neue, völlig neue Fahreigenschaften. Das heißt, er konnte also da im Training und im Qualifying, der ist ja zum Qualifying, glaube ich, erst eingestiegen. Ne? Ein freies Training und Qualifying.
Ja.
So, das heißt, er musste sich an ein, ehrlich gesagt, völlig neues Auto gewöhnen und fährt dann im Rennen von 20 auf 8. Klar, da auch von ein paar Ausfällen profitiert. Aber das ist schon geil. Und wenn der kein Cockpit nächste Saison bekommt, dann muss man doch den Verantwortlichen der Formel 1 den Verstand abschneiden.
Aber es sieht wohl immer noch nicht so, also es ist noch nicht auch abgemacht. Witzig fand ich, hast du gelesen, warum das Zitat von Lance Stroll, warum er am Ende nicht fahren konnte? Ich kann nicht lang genug runter vom Klo, ins Rennauto zu steigen. Da gute Besserung. Ey, das muss ganz übel abgegangen sein. Ich hab's Rennen nicht gesehen, weil währenddessen habe ich Tennis geguckt.
Man kann sich auch so Zusammenfassungen, das kann man dann auch abends und so, kann man immer noch mal Sachen sehen.
Ne? Mick Schumacher übrigens durfte nicht. Der sollte eigentlich im Alfa Romeo jetzt mal testen. Durfte er nicht, weil
Alfa Tauri.
Im Alpha.
Ist das Team, ist das nicht Alpha Tauri? Nicht,
dass wir hier wieder, ich will jetzt keinen Scheiß,
dass wir hier wieder einen Fehler machen.
Da sind wir so schlecht.
Oder ist Alpha Tauri, was ist denn das mit Raikön und?
Ist auch egal. Der sollte in ein Formel 1 Boliden
Alpha
steigen.
Tauri ist Gasly und Co.
Ich glaube schon, dass es der Alpha Romeo war.
Ja, du hast
in
recht.
Dem sitzt ja Raikön.
Ja, du hast
ne?
recht. Ja, Alpha Romeo.
Ich glaube,
recht.
Ich glaube, in dem hätte er.
Kommen wir immer durcheinander, ne?
Falsch. Oh Gott. Ich sage jetzt nicht, mit welchem Motor die fahren, aber das Thema müssen wir gleich auch noch machen. Der durfte nicht, weil Nebel, der Rettungshubschrauber, kann nicht raus und wir wollen niemals wieder sehen, dass einer verunglückt und dann vielleicht Schlimmeres passiert, weil er nicht geborgen werden kann oder so. Deswegen wird er in der Formel 1 nicht gefahren. Hoffen wir mal, dass es die nächste Chance gibt. Die Chancen auf dem Cockpit stehen scheinbar, also so
der fährt nächstes Jahr Formel 1.
Vergleicht man das mit Hülkenberg, sind alle viel euphorischer.
Ja, weil es natürlich und, die Story ist.
Ja, richtig. Und das Spannende ist ja, in die deutschen Medien schreiben das schon so ein bisschen in die Richtung, die Formel 1 braucht diese Geschichte auch, weil die halt in Zeiten von darf man noch mit Verbrennermotoren, inzwischen sind es ja Hybridmotoren mit starkem Elektroantrieb, aber darf man überhaupt noch Verbrenner in dieser Klima, in all der Klimazeit oder in der Zeit, wo das Umweltschutz und Klima viel mehr ein Thema wird, darf man das noch machen und so? Da muss die Formel 1 natürlich ihre Wege finden. Und Schumacher wäre halt wieder so ein Ding, was der Formel 1, glaube ich, krass gut tun würde.
Dann ist auch Klimaschutz scheißegal.
Nein, aber nein! Du bist ein Idiot. Ich finde das auch gut, dass darüber intensiv diskutiert wird. Man muss halt der Fairness halber sagen, übrigens, weil es halt ein viel größerer Apparat ist. Zum Beispiel die Fußball-Bundesliga erzeugt übrigens insgesamt viel mehr CO2, als das die Formel 1 tut, muss
Herr
man
Seifert?
Sagen.
Herr Seifert? Ja, Herr Seifert?
Nein, haben Sie, das haben nur Sie mal gehört, zur Einordnung. Da geht's, ja. Das macht die Premier League genauso.
Ja, das ist der junge Kollege Schmidt-Sommerfeld. Der ist im Moment noch bei Sky.
Was soll denn das?
Ja, Herr Seifert? Ja,
du weißt,
ja ich kümmere mich
dass
drum.
Ich rausfliege, ne? Letztes Mal schon hier bei der Saison kriegst du aber keinen Job, nur weil ich mich
Die haben sich bei mir gemeldet, was denn, warum du denn so ein
Ja, haben Hass sie auf. Nicht, red keinen Schwachsinn. Das ist wirklich so, wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Naja, diese Schumacher-Geschichte wäre geil. Jetzt lass mich. Das mit den Motoren ist spannend.
Guck mal, ich habe Muscheln gesammelt.
Nach dem, ist mir Wurst jetzt. Also, nach dem Reglement dürfen erst 2026 kommt die Motorennovelle und Honda geht jetzt raus.
Ja, Honda, das ist auch wieder eine geile Geschichte mit Honda.
Honda ist irgendwie schon viermal oder so ausgestiegen und dann eben auch wiedergekommen.
Eine On-Off-Beziehung, Formel 1 und Honda.
Genau. Ja. Das Krasse ist, die sind der Motorenlieferant von Red Bull, was ja schon mit einigem Abstand,
ich
kann
sag dir,
man sagen,
was passieren
das
wird.
Zweitbeste.
Red Bull wird wieder zu Renault gehen.
Mhm.
War ja schon mal, vor Honda war es ja Renault.
Die vier Titel von Vettel, mit denen haben sie sich
und
dann zerstritten.
Ich glaube, das wird wieder Renault werden. Das ist aber ein Bauchgefühl, weiche Faktoren.
Naja, die Alternativen.
Lisa hat neulich Wampi zu mir gesagt.
Das ist schön.
Da habe ich mich irgendwie schön. So nach vorne gebeugt und dann hat sie so geguckt, guckt mich so komisch an und sagt, oh, was haben wir denn da? Wampi. Das ist eine Unverschämtheit.
Herrlich. Warum erzählst du denn sowas? Ach, das werde ich mir gleich schön. Aber jetzt immer, wenn du frech wirst, dann
Wampi.
Wird aus Buschi Wampi.
Ey, ich habe natürlich einen Bauchansatz. Wer hat das nicht als alter weißer Mann?
Achso, ja, ich bin auch nicht
so. Du hast keinen Bauchansatz, du bist ein Ansatz.
Ich habe das seit ich 14 bin, das ist furchtbar.
So, Formel 1 abgehakt.
Ja, man muss ganz kurz, Mercedes hat schon gesagt, wir bauen natürlich, werden keinen Motor an Red Bull abgeben. Den Ferrari-Motor kannst du in der Pfeife rauchen. Den werden sie
das
nicht
wird
haben. Insofern ist, und es gibt noch die Spekulation, ob vielleicht, das wäre natürlich sauteuer. Das ist übrigens das Problem. Diese hochkomplexen Hybridmotoren sind so teuer, dass auch keiner so wirklich
Hab
rein
ich irgendwas
will.
Hast du von Porsche gehört?
Ich
habe irgendwas von Porsche gehört.
Nee, ja. Ich kann nicht, also was schon immer so ein bisschen schwelt, der inzwischen, ich habe den Namen schon wieder vergessen, der VW-Chef ist ein Formel-1-Fan. Es wird immer gemunkelt, ob Audi irgendwann als die Edelmarke von VW da reingeht. Und das andere ist, das finde ich völlig vogelwild, dass der Mateschitz vielleicht so unter Anleitung von Honda oder wie auch immer, dass der Mateschitz selber einen Motor baut für Red Bull. Nur das
und damit
ist wohl,
fliegen sie dann ins All. Und fahren tut der Baumgartner.
Mit dir kann man nicht ernst sagen. Oh Gott, der Baum, gehör auf. Nee, jetzt, okay. Naja, das sind die Spekulationen. Wir werden das verfolgen.
Begleitet von Gabalier.
Oh, nee, jetzt hör auf. Jetzt hör auf. Jetzt sind wir gleich beim Wendler, wenn du so weitermachst. So.
Na, pass auf, ganz kurz.
Ja?
Noch einmal in diesem Podcast den Namen, dann ist unser gemeinsames Projekt beendet. Aus.
Gut, dann sage ich eben der Gatte von Laura Müller. Der alte Aluhut voll Pfosten, das ist wirklich schrecklich.
Weiter.
Ja, ich hätte jetzt Fußball. Ich kann nur wieder, weil ich habe da noch ein paar andere Sachen, aber da so will ich mich ja kurz halten. Ja,
dann deswegen Fußball, machen wir das dann, im Rat. Was war denn im Fußball, was du jetzt besprechen möchtest? Für mich war Pause.
Ja, naja, wir müssen schauen, also, wie fandest du das, was die Bayern sehr untypisch für sie am Deadline-Day gemacht haben und nochmal vier Spieler nachgelegt haben?
Darf ich ganz kurz mal sagen, ich glaube, dass das überall rauf und runter diskutiert
wurde. Okay, ich finde es geil, dass sie Choupo-Moting geholt haben. Geiler Typ.
Wir können da jetzt auch als 861. unseren Senf zu abgeben. Ich glaube, wir sind uns sogar in diesem Fall relativ einig. Unter den Bedingungen, die gerade herrschen, was verfügbar war, was finanziell verantwortbar und machbar war, waren das gute Moves. Das ist auf hohem Niveau eine Ergänzung des Kaders. Mhm. Den großen Bang haben sie mit Sané vorher schon erledigt. Ja. Und was sie da geholt haben, der Rocker kann sogar noch, weil der ja noch ein junger Kerl ist, der hat übrigens mal das, sollte mal das Fünffache kosten von dem, was er jetzt
gekostet hat. Und daneben sind sie übrigens schon, also mindestens ein Jahr dran, wenn nicht sogar genau. Schon länger.
Choupo-Moting ist genau das, was
Rocker
ihnen fehlte.
Rocker 6er übrigens.
Ja, genau, das, der Lewandowski-Backup,
der genau. Das aber auch mit guter Laune macht.
Genau. Auf einem immer noch recht guten Niveau.
Der Söldner ist zurück, da freut sich Uli. Ja, aber das ist schon kurios. Ne?
Ja, aber
dass der den wegjagt.
Ja, diese Herren werden alle 1 bis 2 Monate von einem ihrer unsäglichen Sprüche immer eingeholt werden. Ja. Die Bayern müssen sehen, dass sie sich davon lösen können. Das wird immer wieder passieren. Ja, klar, es ist ziemlich bescheuert, wenn du jemandem hinterher schreist, er sei ein purer Söldner und gehört nicht in diesen Verein. Und 2 Jahre später ist er wieder da.
Und ich verstehe das auch nicht, weil, also, sagt über Uli Hoeneß, was ihr wollt, er hat auch seine Fehler gemacht, aber das weiß ja nur jeder und bespricht auch jeder, dass der sich so überragend um seine Spieler kümmert, gerade um so, in Anführungszeichen, Pflegefälle wie Ribéry, die wirklich viel
streicheln. Sie werden ihn nicht gefragt haben, ob sie Costa zurückholen sollen.
Nein, aber ich verstehe, warum findet der das immer nötig? Man kann doch auch einfach mal, keine Ahnung, man kann doch mal sagen, das hat zwischen uns mit dem Costa nicht mehr gepasst und sportlich sind wir vom, oder mach doch einfach den stark, den du statt ihm behalten hast. Dann sag halt, wir setzen in der Zukunft voll auf Coman. Warum muss man dem immer so Granaten hinterher werfen? Genauso Bernat, ich verstehe es nicht.
Karl-Heinz Rummenigge wirft dem DFB gerade vor, zu sehr in Marketing und ökonomischen Dingen zu denken. Auch da könnte man ja durchaus mal hinterfragen, ob er jetzt exakt der Richtige ist, da den Zeigefinger zu heben. Es ist eben so, wir haben doch mal darüber
gesprochen. Da sollte er mal auf seine Uhr gucken, ob dafür wirklich der richtige Zeitpunkt ist.
Entschuldigung. Nein, das ist halt alles echt schwierig. Das muss man einfach sagen.
Ich verstehe, wir hatten es vorhin bei LeBron. Ich verstehe es nicht, warum man, wobei das Spiel geht ja schon lange so. Im Gewinnen kann man sich alles erlauben und jetzt so, steht der DFB halt schlecht da. Jetzt wird auf die draufgeprügelt, aber ich verstehe es nicht.
Ja, vor allem, wenn man selbst nicht so ist, dass man sagen kann, okay, ihr könnt mir vorwerfen, was ihr wollt. Ich werde in diese Schublade nicht passen.
Ja.
Dann meinetwegen, ob es dann sein muss, weiß ich nicht. Aber wenn ich selbst zumindest diskussionswürdige Dinge schon getan habe, muss ich das doch nicht machen. Aber ich reg mich auch manchmal hier über Dinge auf und hau Sachen raus und dann kommen die Leute und sagen, ja, aber du doch damals. Dann muss ich auch sagen, okay, das ist jetzt auf anderem Level. Ach, das sind die Menschen.
Ja,
sind die Menschen.
Ja, ich finde, sie haben es halt alle nicht nötig, weil es alles so herausragende Köpfe. Es ist natürlich auch unterhaltsam, aber ich meine, Uli Hoeneß, wenn du den, ich weiß noch, als der bei Vonti saß im Sky-Studio, der haut ja im Minutentakt geile Dinger raus, nur ich weiß nicht.
Eigene Welt, eigene Wahrheit, eigene Wahrnehmung, das ist so.
Genau, nur ich finde halt dieses Abwerten der anderen gegenüber hat er einfach nicht
weg. Nötig. Wer war der Vierte? Ja. Haben wir den Vierten vergessen? Rocker, Choupo-Moting, Costa.
Wer ist das? Sag mal.
Wir noch einen Vierten, wer war das denn noch?
Den Nianzou hatten sie schon davor.
Den Innenverteidiger, den Blutjunge. Der Blutjunge Innenverteidiger.
Der Rechtsverteidiger. Saar. Zahn. Ja, genau, das war natürlich
wo kommt
ganz
der her? Marseille oder wo kommt der
her? Ja, genau. Wohl ehemals ausgebildeter Rechtsaußen, also mit einer mit ordentlich Offensivdrang, wo man defensiv mal gucken muss, aber ist für die Liga ja eigentlich perfekt. Wenn du es defensiv stabil in der Champions League brauchst, lässt du Pavard spielen und gegen die Gegner, wo du glaubst, du bist 90% am Ball in der Bundesliga, kann
wobei
der dann mitmarschieren.
Drittel, jetzt bist du gleich überrascht. Im letzten Drittel, in den letzten zwei Jahren extreme Schwächen gezeigt hat. Für jemanden, der.
Der Saar. Ja, jetzt, ja.
Für jemanden, dem man diese extremen Offensivqualitäten zuspricht. Nicht
das wieder
Tempo
gelesen?
Nicht hoch genug und Schwächen im letzten Drittel. Ich habe tatsächlich mal, weil ich immer ganz amüsant finde, was der Kollege Jörg Heinrich, TV-Kritiker, schreibt. Mhm. Und der ist ein großer Fan von diesem, den hattest du auch mal bei dir bei der Couchkurve, Lahmsteiger.
Justin
so ein Bayern, so ein Bayern-Fan. Ja. Mhm. Und dann habe ich da mal gelesen, der hat extrem sich Mühe gegeben, mal eine Analyse zu dieser Transferperiode der Bayern, mhm. zu diesen Last-Minute-Verpflichtungen mhm. zu machen. Und das fand ich sehr interessant. Und wenn das alles fundiert recherchiert ist, was er da geschrieben hat und so stimmt, dann kann man damit echt hausieren gehen, denn der hat sich richtig Mühe gegeben und hat auch erwähnt, übrigens, bei wem er sich noch informiert hat über diese Spieler etc. Und da habe ich gelesen, dass dieser Saar eben dann doch im Tempo ein paar Probleme hätte und eben dann doch nicht im letzten Drittel so stark wäre, wie man jetzt ursprünglich gedacht hat.
Bin ich aber beeindruckt, dass du dich auf diese Zunft, weil das ist wirklich eine andere, das muss man ja auch fragen, ob das für die großen Medien überhaupt so interessant, aber muss man wirklich sagen, wer das als Ergänzung mag, wer mit den Bayern was anfangen kann, guckt mal bei dem Ed Lahmsteiger auf Twitter vorbei, es lohnt sich wirklich.
Ja,
einer der herausragenden Blogger, finde
ja,
ich.
Ja, und das, ich will doch auch nur sagen, manchmal tust du ja so und auch manche deiner Anhänger, als würde ich alles, dieses
was ist ja, sagen wir es doch so, Buschi verteufelt.
Nein,
die
das
neue
Moderne.
Blogger,
genau. Nee, überhaupt nicht, sondern ich lasse mich schon auch überzeugen. Was mich eben immer wieder stört, ist dieses sich so über alles andere heben und dieses, wir wissen es eigentlich besser als jeder Trainer, Spieler, ehemalige. Damit tue ich mich schwer. Aber da wollte ich jetzt gar nicht hin. Ich wollte das loben, denn das war sehr ausführlich und für mich als Leser schlüssig.
Eins noch zu den Transfers. Also du hast gesagt, Rocker zum Beispiel ist jünger, aber es wirkt schon sehr so. Sie hatten ja auch einige im Nachwuchs. Der Richards, der Rechtsverteidiger, die Bayern jetzt gespielt hat im letzten Spiel. Vorne drin der Zirkzee. Die werden jetzt natürlich alle weiter zurückrucken und eher wieder in der dritten Mannschaft, in der zweiten Mannschaft.
Es gibt Leute, die sagen, die Bayern werden unglaubwürdig.
Also man muss schon sagen, es ist, ich glaube, du brauchst die Kadertiefe, aber es zeigt schon sehr deutlich, wir wollen jetzt diese Erfolgswelle weiterreiten und wir sind nicht in einem Umbruchsjahr oder so. Das, finde ich, sagt diese Transfer-Deadline-Day schon sehr deutlich von den Bayern.
Richards übrigens jetzt perspektivisch las ich wohl doch eher für die Innenverteidigung.
Ah, okay, also da spielt er ja auch bei den kleinen Bayern, muss man sagen. Der spielt dort.
Also du siehst durch diesen Podcast und die viele freie Zeit, die ich habe, ich habe sehr viel gelesen und unter anderem eben auch Lahmsteiger zu den Bayern-Neuverpflichtungen.
Es ist sehr gut, dass die dich bei Sky nur noch so selten einsetzen. Ja. Hast du mehr Zeit?
Ja. Das stimmt. Und ich habe ja auch angekündigt, dass ich mir in dieser Woche bei Theo sehr viel Gedanken machen werde, wie es weitergeht. Und ich kann dir an dieser Stelle sagen, Achtung Cliffhanger, die Entscheidungen sind gefallen. Ich sag nur nicht welche. Aber meine Entscheidung.
Was ist das denn jetzt für ein Scheiß?
Also ich wollte einfach, so macht man sich interessant, weißt du? Das ist Cliffhanger. So machen sie beim Fernsehen, machen sie immer.
Du meinst, jetzt kommen die zurückgelaufen und sagen, ah, scheiße, jetzt.
Die nächste Woche muss ich einen Lauschangriff hören, denn nächste Woche sagt der Buschi, wie es sowohl wie im Sport weitergeht.
Ich dachte jetzt, du weißt ja auch, dass die Größen unserer Branche diese Sachen hören.
Das interessiert mich jetzt gar nicht mehr.
Na gut. Erzählst du es mir denn, wenn das Mikro aus ist?
Wo ist Lisa eigentlich?
Sie sitzt hinter dir und guckt ganz skeptisch. Ich kann sie
guckt
sehen.
Du kennst sie doch auch ein bisschen. Guckt sie jetzt gerade böse? Oder guckt sie so, wie ich sie kenne, verstrahlt?
Ich finde, dass sie eher gerade, was mich ein bisschen irritiert, fast verführerisch guckt, obwohl sie ja in meine Richtung guckt.
Das stört mich nicht, sondern das, ehrlich gesagt, das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Aber das ist eine andere Geschichte.
Entschuldigung, Lisa, so kam das bei mir an. Das tut mir leid. Was hatten
das? Das nennt man dann sehr eigenartige Selbstwahrnehmung.
Ganz kurz, ich will das nicht lange ausführen, aber da wir ja letzten Montag nicht konnten, weil wir da ja wegen deines Ausflugs...
Letzten Montag haben, sind wir ganz normal erschienen, Schmizo. Wir haben nur genau, Samstag schon aufgenommen. Was
am Sonntag in der Premier League passiert ist... Wir
hatten übrigens wieder 2,6 Millionen Zuschauer bei Ninja Warrior.
Dazu kommen wir noch. Ich habe mir die komplette Sendung angeguckt. Nachdem ich ja... was habe ich nochmal geguckt am Freitagabend?
Du hast, doch, das kann ich dir genau sagen.
Tennis-Halbfinale, oder? Habe ich nicht.
Nee, du hast bestimmt wieder irgendwas, was Helena gucken wollte. Nee, du hast Tennis geguckt.
Nee, ich habe das Halbfinale, was auch geil war, das der Fünfsatz-Krimi. Ja, Tsitsipas. Wollte ich eigentlich auch noch was zu sagen, aber war jetzt hat das Finale
Übrigens, den hat ganz Griechenland geguckt. Tsitsipas, sind durchgedreht. Plötzlich spricht man in Griechenland über Tennis, hat es nie gegeben.
Der war auch unfassbar. Liegt 0-2 nach Sätzen hinten, verschmettert 11 Breakbälle, glaube ich, und kommt dann nochmal, aber egal, das haben wir vorhin abgehakt, kommt dann nochmal echt stark zurück. Ja, aber
was wolltest du jetzt eigentlich sagen?
Du hast mich, Premier League. Also das müssen wir schon nochmal.
Verarschen?
Ja, Moment, ich mach's nicht lange, aber.
Nein, ohne Scheiß. Es mutiert wieder zum reinen Fußball-Podcast. Wieder jetzt drängst du die Premier League auf.
Lass mich das doch kurz machen.
Jetzt komm ich mit dem kalten Kaffee, mit dem 7-2 von Aston Villa, mit dem 6-1
ich will's ganz kurz
Tottenham
sagen.
Gegen Man
United. Ich bin sehr gespannt. Ich mache nämlich am Samstag das Merseyside-Derby. Das wird also die größere Rückmeldung von
Everton
Liverpool.
Everton gegen Liverpool?
Genau, nachdem Liverpool, Everton ist ungeschlagen mit 4 Siegen Tabellenführer. Und Carlo Liverpool... Ancelotti. Du musst schon ans Mikro rangehen, Buschi, sonst verstehen dich die Leute
nicht. I'm sexy and I know it.
So, also, Liverpool verliert 2-7 gegen Aston Villa. Ich mach's kurz. Ich glaube, Jürgen Klopp wird das nutzen, um zu sagen, Leute, was ich euch immer sage, unsere Spielweise ist Hochrisiko, geht nur mit 100%. Und wenn wir ein bisschen davon abrücken, dann scheppert's ganz gewaltig. Das andere außergewöhnliche Spiel war, das habe ich kommentiert, Manchester United zerfällt gegen Tottenham und verliert 1-6. Und... ich glaube, das wird ein ganz harter Gang für Ole Gunnar Solskjaer. Nach dem Spiel ist er jetzt angezählt. Er hat noch Kredit, wird bleiben, aber jetzt ist er echt angezählt. Und ich wage zu behaupten, ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir Manchester United in der Saison so zerfallen sehen. Die werden ganz große Siege feiern, aber die sind einfach, da ist zu viel schön Wetter. Und zu wenig dagegen stemmen, wenn es scheiße läuft.
Das war der Premier League-Block, nächstes
genau,
Thema.
Genau, das war's schon. Wir müssen schon noch kurz, du hast ja vorhin schon angerissen, über den DFB müssen wir mal kurz reden. Das ist ja, also da marschieren die auf mit 200 Mann, die Steuerfahnder. Es geht um Bandenwerbung aus früheren Jahren.
Ob das dann verhältnismäßig ist, weiß ich auch nicht.
Ja, aber interessant ist schon, der DFB, es geht darum, DFB, Bandenwerbung verpachtet an Infront, sagt, das ist Vermögensverwaltung.
Haben wir eigentlich Rechtsanwälte, die uns im Fall der Fälle vertreten?
Nein, komm. Das ist Bandenwerbung, der DFB, das ist der Konflikt, sagt Vermögensverwaltung, die Staatsanwaltschaft, die jetzt auf, oder vorher schon, der Fiskus, wie es
du
so schön heißt.
Du verstehst es ja selbst nicht.
Nein, Moment.
Der es Fiskus, geht um Steuerhinterziehung.
Ja, hat Ihnen schon länger mitgeteilt, steht auf wackeligen Beinen und aus unserer Sicht...
Uli Hoeneß würde sagen, sind doch Peanuts.
Aus unserer Sicht, das war nicht Hoeneß, das war, glaube ich, der VW-Chef damals. Aus unserer Sicht ist das zu versteuern, weil es ganz normale Wirtschaftsumsätze sind und eben nicht Vermögensverwaltung, die steuerbefreit ist. Und bitte klärt diesen Sachverhalt. Das schwelt wohl schon seit Jahren und der DFB hat das nicht so geregelt
bekommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in einem Verband wie dem Deutschen Fußballbund irgendjemand auch nur ansatzweise sein eigenes Wohl im Sinne haben sollte. Die sind alle dem Fußball verpflichtet und würden niemals,
jetzt
keiner dieser Leute würde niemals in irgendeiner Form in
aber
die Busch, eigene...
Ich finde das schon krass.
Hast du nicht gesehen.
Der Präsident sagt, er muss sich da erstmal einen Überblick verschaffen. Es wird jetzt ermittelt, übrigens auch privat, gegen Grindel und Co., die damals
tätigen
Leute.
Ja, die sind ja auch bei denen,
glaube
ich, privat vorstellig geworden.
Ja, genau, genau. So. Und das finde ich schon krass, dass die das 4-5 Jahre einfach so aussitzen, obwohl ihnen das Finanzamt offensichtlich mehrfach mitgeteilt hat, Leute, da ist was zu klären. Das ist problematisch, was da passiert. Und es gibt auch interne Schreiben, die das nochmal hinterlegt haben und gesagt haben, Leute, wir haben da ein Problem, dem müssen wir uns annehmen. Ist nicht passiert. Und jetzt, natürlich war das ein sehr gewaltiger Aufmarsch, aber ich meine, ich kann es auch irgendwie verstehen. Die weisen die mehrfach darauf hin und es passiert einfach nichts. Man kann ja so den Eindruck kriegen, dass das Finanzamt sagt, Leute, wenn ihr es nicht regeln wollt, dann kommen wir jetzt einmal und gucken uns alles an.
eigene Wahrheit, echte Wahrheit. Und diese Leute, wir haben doch vorhin schon mal drüber gesprochen, wenn du auch mit allem immer durchkommst und wenn alles immer so läuft, das gilt ja nicht nur für den DFB, also guck dich mal bei der FIFA, bei der UEFA, also ich meine, guck dir Infantino an, wenn Infantino spricht zu irgendwelchen Vorwürfen, dann denkst du ja wirklich, der ist fest davon überzeugt, dass alles perfekt und ideal läuft. So,
ist die Frage, ob er das nur sagt oder wirklich.
Ich glaube, sie glauben das, was sie uns da erzählen. Das macht kein Jota besser, aber das ist für mich die einzige Erklärung, weil ansonsten müssten die alle komplett bekloppt sein. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Aber soll ich dir was sagen? Für mich ist das alles nur noch eine Randnotiz. Für mich ist das übrigens auch kein Grund, die Diskussion kam ja auch auf, warum die Mannschaft die Menschen nicht mehr packt. Für mich hat das nur ganz bedingt mit irgendeiner Steuerfahndung beim DFB zu tun oder so.
Ja.
Ich glaube, da werden Dinge jetzt zusammen in einen Topf geschmissen, die gar nicht zusammenpassen. Das Einzige, was man sagen kann, ist, generell ist es zu sehr Kunstprodukt oft. Aber das im Moment, da wolltest du ja vielleicht auch noch hin.
Ich finde, das ist eigentlich für uns der spannendere Punkt, weil ich muss ja ehrlich sagen, ich habe mir beide Spiele ein bisschen angeguckt. Sowohl dieses, weil ich schon dran interessiert war, wie treten sie denn auf gegen die Türkei und wie schlägt sich diese B11, so muss man sie ja ganz klar nennen. Die Leipziger und Bayern waren nicht dabei. Und dann eben auch das Spiel, wo es dann wieder um was ging, das 2-1 gegen die Ukraine, gegen die Türkei, ja ein relativ maues Unentschieden am Ende. Und ich muss dir sagen, mir ging es auch so. Ich habe vor dem Fernseher gesessen und gut, es ist jetzt halt auch kein EM oder WM, aber das plätscherte so dahin, dass es mich erschreckend wenig erreicht hat.
Naja, guck mal, das Spiel gegen die Türkei braucht kein Mensch. Jetzt auch noch zu Corona-Zeit, also es braucht der Geldbeutel. Das ist einfach, es muss Geld reinkommen.
Waren Verpflichtungen der UEFA gegenüber, ist übrigens genauso, wie du sagst.
Sportlich braucht das kein Mensch. Die Diskussion ist ja völlig zu Recht. Was soll der arme Jogi Löw machen? Der weiß ja auch, Mensch, wir haben Corona, die Stammspieler sind alle so beansprucht, die kann ich jetzt hier nicht schon wieder auflaufen lassen. Dann hast du natürlich aber auch kein Argument mehr zu sagen, ja, wir brauchen die Länderspiele, weil die Mannschaft muss sich Richtung EM einspielen. Wenn aber eine Mannschaft spielt, die in der Zusammenstellung auch nicht ansatzweise eine Rolle spielen wird bei der Fußball-Europameisterschaft, wird halt einfach klar, das braucht kein Mensch.
Du hast da, ich sage mal wirklich, 8-9 Leute auf dem Platz, wo du sagen kannst, ja, die kämpfen um Kaderplatz 15 bis 22 bei einer EM so ungefähr. Das ist halt irgendwie komisch, ne? Nominierung ist viel drüber geredet worden. Es ist ja auch sau schwer, wenn du so einen Kader nominieren musst, wo du weißt, meine Stammformation ist eine ganz andere. Ich muss hier Leute in die Startelf bringen, die für was ganz anderes spielen. Was ich mir halt schon denke, zum Beispiel, über den haben wir schon mal geredet, warum darf in so einem Spiel dann nicht mal endlich der Philipp Max ran? Weißt du, da frage ich mich schon, ob Löw sich da so einen Gefallen mit tut. Dann diese, was ihm ja eh oft nachgesagt wird, ich finde, er hat so oft recht behalten und war überragend erfolgreich, aber es wurde ihm ja schon oft so diese Nibelungentreue zu gewissen Leuten. Und warum nominiert er nicht mal den? Manche Leute wollte er scheinbar irgendwie nicht einfach. Ich verstehe es nicht, warum man in so einem Spiel nicht mal sagen kann, Nico Schulz in Ehren, aber spielt gerade in Dortmund keine Rolle. Jetzt darf der Max einfach mal. Und wenn es gegen die Türkei gut geht, dann ist er ein Kandidat. Ist der
auch in Eindhoven?
Ja, genau. Der ist nach Eindhoven auch gegangen. Der darf jetzt mal. Wenn es schief geht, kann er sagen, ja, Leute, seht ihr, deswegen
passt halt nicht. Ja, aber halt jetzt mal ganz ehrlich, das ist mir jetzt, also das passt, das ist jetzt kein großes Thema.
Ob, ja, aber nur mal
ob Max oder Schulz, Hauptsache spielt keine Rolle oder was?
Naja, ich verstehe es nicht, warum man so einem, wo immer drüber diskutiert wurde, in einem Spiel, wo man
wirklich sagt, davon lässt sich doch der Bundestrainer nicht leiten.
Ja, hat er ja auch gesagt. Ich stehe über den Dingen, was auch nicht so geil
kam. Ja, das hat er ja auch hinterher übrigens revidiert, hat ja auch hinterher wieder ein bisschen zurückgerudert und auch sich auf Lothar Matthäus, unseren Chefkritiker bei uns bei Sky, der haut schon da manchmal raus.
Ja, ich finde das auch, da hat er jetzt auch viel abbekommen. Also Löw hat viel abbekommen.
Ja, der kann im, also alle sind ja
jetzt. Aber der wirkt übrigens auch auf mich auch nicht so wie einer. Also natürlich, dass der sich nicht die Meinung von jedem der 83 Millionen Bundestrainer, die wir haben, anhören kann, ist klar. Aber ich hatte schon immer das Gefühl, das ist ein zugänglicher Mann für sinnvolle Kritik.
Eigene Wahrheit, ja, echte Wahrheit.
Vielleicht braucht er auch einen dicken Panzer, nachdem es jetzt
nicht vielleicht mehr so lief. Ist es auch einfach irgendwann mal gut.
Ja. Apropos PSV, da geht Mario Götze
hin. Ja, finde ich irgendwo einen total geilen Move. klar, ich hätte es schon irgendwie noch geiler gefunden bei einem Bundesligisten und dann nochmal richtig durchstarten.
Das Ding mit Leverkusen hätte ich mega gefunden.
Ja, das hätte was geben können, aber offensichtlich trauen die Leverkusener da dem Braten dann doch nicht so ganz. Und dann finde ich, ist es eigentlich ein guter Move, nach Holland zu gehen. Ich glaube, es ist eine Art von Fußball, die ihm entgegenkommt.
So ist es, das glaube ich auch.
Und was er natürlich, was er auch
Ruhe
selbst gesagt
vor
hat,
den Deutschen. Medien.
Genau, ja, einfach mal so ein bisschen aus dem Fokus raus. Er hat ja selbst auf der Pressekonferenz auch gesagt, er möchte durchaus nochmal zurück in die Fußballnationalmannschaft. Das ist nicht einfach, wenn du bei PSV spielst. Also da stehst du nicht so im Fokus, spielst Champions League spielen die nicht, ne?
Nee, in der Europa League dieses Jahr.
Da bist du nicht auf dem Präsentierteller. Aber an sich ist das ein Move. Ein Move. Ist das ein Weg? Jetzt fange ich auch schon an, so zu reden.
Okay,
an sich ist das
Boomer.
Ein, okay, Boomer. I'm sexy and I know it. ich finde das eine geile Geschichte. Und warum auch immer, ich habe ja nie eine persönliche Beziehung zu Mario Götze gehabt, aber ich würde dem Kerl, ich darf sagen, dem Jungen wünschen, dass das nochmal richtig abgeht, weil am Ende, so habe ich ihn gerade in seiner Anfangszeit erlebt, will der, glaube ich, nichts anderes als geil Fußball spielen. Das ist ein Fußballspieler und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir den nochmal genau so sehen.
Hast du schön gesagt, deswegen habe ich auch nicht mehr dazu zu sagen. Das gibt genau das wieder.
Was
ich
jetzt brutschelt sie. Das kann.
Jetzt lass da, wahrscheinlich hört man das überhaupt nicht, aber es riecht gut. Zwei Kleinigkeiten noch. Die Gunners haben ja ein paar Leute entlassen, FC Arsenal, unter anderem den Gunnersaurus, ihr Maskottchen, was wirklich eine, naja, mein Gott, finanziell schwierige Zeiten. Mesut Özil, sehr clever, hat angeboten, er bezahlt das Gehalt.
Solange er bei Arsenal unter Vertrag steht.
Stellt jetzt den Verein so ein bisschen in eine Zwickmühle, das wird eine hochinteressante Konstellation bleiben.
Ja. Aber Arsène Wenger wiederum hat sich ja sehr deutlich zu Mesut Özil
geäußert. Ja, aber ihm riecht, er hat gesagt, das ist einer, für den kommen die Leute ins Stadion, das ist eine Tragödie so ungefähr, was da passiert, dass die sich nicht mehr zusammenfinden. Jetzt wissen wir auch, warum der so jahrelang ihm so den Rücken frei gehalten und dafür von Özil auch oft belohnt worden ist, muss man absolut sagen.
Özil von den fußballerischen Fähigkeiten einer der besten in den letzten 30 Jahren im deutschen Fußball war, brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren.
Ja. Da bei Arsenal übrigens
auch. Da sind andere Dinge in eine andere Richtung gelaufen.
Ja. Und eins noch, weil wir Barcelona immer mal wieder besprechen, für José Bartomeu wird es langsam richtig ernst.
Misstrauensvotum.
Da braut sich das dritte Misstrauensvotum in der Geschichte von Barca zusammen. Die anderen beiden sind gescheitert. Er steht wohl, man braucht dafür auch eine Menge Stimmen. Ich glaube, 2/3, um es allein mal loszutreten. Aber man merkt, dass bei Barcelona alles am seidenen Faden hängt. Und vor allem hat der
die finanziell.
Ey, der hat die finanziell. Der wollte halt unbedingt nochmal alle Titel absahen, bevor er jetzt dann geht. Und jetzt können es ein ganz hässliches Ende nehmen. Jo, hast du noch was Größeres? Sonst hätte ich für die Ratatatata-Rubrik noch ein paar schnelle Sachen.
Was? Ach, das ist die. Heißt das jetzt Ratatatata? Ja,
die hast du doch mal so genannt.
Dann kommen wir jetzt zu Ratatatata.
Bitte. Gut. Ich fange mal an mit Boxen. Krasniqi gegen Dominik Bösel. Das kam Samstagabend in der ARD.
Einmal Promi-Box, zweimal Promi-Box.
Nee, das stimmt nicht.
Kommt damit sowas.
Ja, ich hab aber schon immer, aber ich muss wirklich sagen, wenn Leute sagen, du hast völlig recht, mich hat dieses Event schon noch mal näher ans Boxen, aber es gab halt keinen Boxer gerade, mit dem ich, ich habe früher jeden Klitschko-Kampf von beiden geguckt. So einen gab es in den letzten Jahren nicht mehr.
Du hättest mal das richtige Boxen früher gucken sollen.
Mike Tyson oder wen meinst du? Ja, das hätte ich saugern. Gucke ich übrigens ab und an auf YouTube. Der war
das
natürlich wirklich außergewöhnlich.
Nochmal was ganz anderes.
Leider eine zerstörte Karriere am Ende, weil Managementfehler und im Knast gelandet. Und so, egal, das soll nicht das Thema sein. Sehr überraschend für den Bösel sollte das die erste Titelverteidigung sein. Und in dem Krasniqi haben sie eigentlich einen Gegner gefunden, der eher so ihm nicht so viel Schwierigkeiten machen sollte.
Ja,
und
das
dann,
ist aber dann ganz anders gelaufen.
Das war echt krass. Dritte Runde. Und ich habe mich ehrlich gesagt, schon gewundert, weil es gab einen Niederschlag. Der Ringrichter winkt aber direkt ab, weil er denkt, der Bösel ist irgendwie leicht aus der Balance gekommen und runtergedrückt worden. Ich dachte mir, nee, der hat richtig einen abbekommen. Er zählt ihn deswegen nicht an. Bösel steht auf und dann haut der Krasniqi ihm
eine an die Schläfe gegen die Deckung, dann kriegt er seine Deckung nicht mehr hoch und dann brät der den halt nieder. Das war ganz mies. War aber echt spannend, weil es vom Ringrichter, also kein,
wichtig
kein
ist erstmal, dass es dem Bösel dann, der ist bis 3 Uhr morgens noch in medizinischer richtig. Behandlung gewesen, ja. dass es dem dann vorerst zumindest dort dann doch wieder gut gegangen ist. Die Geschichte ist deshalb spannend, weil du hast schon angedeutet, es sollte ja genau andersrum laufen. Das sollte einfach eine Zwischenstation für Bösel sein, aber ein Sieg.
Ja.
Er hat sich allerdings in den Vertrag von vornherein eine Rückkampfklausel setzen lassen. Das heißt,
ist das so?
Die Titelverteidigung von Krasniqi geht automatisch gegen Bösel. Also vielleicht hat man doch schon geahnt, kann ja auch mal ganz doof laufen.
Ja, aber ich fand das echt erstaunlich, weil das halt echt, eigentlich waren alle auf einen relativ langen Kampf eingestellt und der Krasniqi war mega aktiv vom Start weg und Bösel hat sich das, ich sag's jetzt mal so, erstmal angeguckt. Man hat auch gemerkt, dass der irgendwie schon der sicherere im Ring ist. Man hat gemerkt, der Krasniqi muss viel arbeiten, viel versuchen. So, aber dieses, ich finde das halt so erstaunlich, ey, wie schnell es im Boxen gehen kann. Das finde ich schon faszinierend. Einmal dieser Niederschlag, der ein bisschen falsch gewertet wurde. Ich glaube, sonst kommt der zu sich, hat kurz Zeit. So, und du hast gemerkt, der war noch nicht wieder erholt, musste wieder boxen und hat einfach die Hände banal gesagt, nicht hochbekommen. Der Knockout war dann böse.
Das Geilste am Boxen ist, glaube ich, ich habe es nie intensiv mal gemacht. Ich glaube, das Geilste am Boxen ist das Training. Ich glaube, Boxtraining ist richtig geiles Training. Ich glaube, wenn du fit werden willst, also für dich vielleicht eine gute Geschichte, Boxtraining.
Mich fasziniert das echt. Also hat es schon immer, aber du hast auch recht. Ich weiß nicht, warum du das so ins Lächerliche ziehen musst. Das Promi-Boxen hat mich ans Boxen nochmal.
Ich habe das überhaupt nicht ins Lächerliche gezogen. Also du weißt, ich wünsche allen, anderen Sendern als die, für die ich arbeite, immer alles Gute. Wenn du dann dabei bist, freut mich das. Ich habe das nicht ins Lächerliche gezogen. Ich kann euch nur empfehlen.
Du hast gesagt, jetzt hat er einmal Promi-Boxen geguckt und jetzt.
Nicht geguckt, gemacht. Du hast es ja gemacht. Naja, gut, weil du jetzt plötzlich kommst du mit Boxen um der Ecke, aber du hast ja recht, es war plötzlich mal wieder ein Kampf, der auch in der Öffentlichkeit stattgefunden hat. ARD hat ja auch übertragen. Ja. Alles gut. Also, genau. Ich hab's schon verstanden.
Ich habe das gerne geguckt. Ja.
Achtung, nächster Punkt, warte.
Ja, Handball. Da gab's.
Wetzlar Kiel, Klatsche.
Ja, leg mich am Arsch. Also Kiel hat mit 9 Toren in Wetzlar verloren. Wetzlar mausert sich so.
Schon mit 8 zurück oder 7?
Ja, mit 7. Das ist unfassbar, ey. Und man merkt eben doch, Bielik ist verletzt, das hatten wir mal erwähnt. Es hängt schon unfassbar viel an Sander Sargosen, der sich leider auch zum Glück nicht so schwer verletzt hat, aber der wird erst so in 3 Wochen wieder dabei sein. Und man merkt jetzt schon, dass das bei Kiel, die sind schon ein bisschen auf Kante gegangen. Der Rückraum ist sehr ausgedünnt, nachdem sie den jungen Nilsson zu den Rhein-Neckar-Löwen abgegeben haben. Ja, und man hat gemerkt, wenn dir dann noch Landin hinten im Tor wegbricht, der natürlich der absolute Überkeeper auf der Welt gerade ist, ja auch Welthandballer geworden, kommt schon viel zusammen. Aber trotzdem eine 9-Tore-Klatsche, das wird eine ungemütliche Woche in Kiel, denn der nächste Gegner ist die SG Flensburg-Handewitt. Also das größte Spiel, was es eigentlich so gibt im Handball.
Wer ist hier jetzt in Wetzlar? Da war doch lange dieser Kai Wandschneider-Trainer.
Der ist da immer noch, macht jetzt noch die Saison zu Ende. Und dann
geht dann
kommt,
aber weg.
Ne? Dann kommt der Ben Matschke, was ein super geiler Trainer ist von den Eulen Ludwigshafen. Ganz jung. Okay. Wer ihn kennenlernen will, auch den hatte ich schon bei Hand aufs Harz.
Okay, ja, wir werden verfolgen. Wir sind in der Anfangsphase noch der Saison in der
APL
und wer mehr dazu wissen möchte, es gibt einen Handball-Podcast, im Moment noch so lala.
Ja, aber jetzt lass mich doch lieber noch 2 oder 3 andere. Geil ist natürlich, dass Matthias Andersson, eben weil Niklas Landin ausfällt, gibt der mit 42
eigentlich Torwarttrainer.
Jahren, genau, sein Comeback, nachdem er zuletzt im Juni 2018 gespielt hat.
Ja, also was willst du denn jetzt bei der Ukraine? So. Ist ein Ersatztorwart, der ist mit 45.
Ja, das ist ja ein kompletter Treppenwitz. Aber der kommt rein, hält gleich mal 2 Bälle im letzten Spiel, vor dem Spiel gegen Wetzlar. Das ist einfach eine geile Geschichte. Und eine fette Überraschung gab es noch gestern. Das konnte ich leider nicht sehen. Aber Melsungen, die habe ich im letzten Spiel kommentiert, wo sie mir echt einen guten Eindruck gemacht haben gegen Lemgo. Die haben mit 10 Toren in Erlangen verloren. Und Erlangen hat dick aufgerüstet mit Steffen Fäth, den kennt der eine oder andere vielleicht, Nationalspieler, aber inzwischen so ein bisschen raus aus der Nationalmannschaft, weil er bei den Rhein-Neckar-Löwen nie zurechtkam. Und mit Jepson haben die so einen richtig großen Shooter aus Flensburg geholt. Aber dass die Melsung mit 10 Toren verbraten und die haben so ein geiles Team, Melsung, aber auch da. Das, was ich vorhin über Manchester United gesagt habe, the sky is the limit, die können eigentlich alles, aber die zerfallen manchmal in sich und schießen den gegnerischen Torwart warm. Ja, das sind so die 2 Dinge, die ich, oder 3 Dinge, die ich zur HBL mal kurz loswerden wollte. Hast du NFL geguckt?
Ja. Ich habe tatsächlich gestern Abend geguckt, war extrem überrascht, wie gut gestern die Las Vegas Raiders gegen die Kansas City Chiefs gespielt haben.
Fand ich auch unfassbar. Zweite die schenken Halbzeit denen Defensive. 40 Punkte ein.
Naja, vor allem kassieren sie in der zweiten Halbzeit so gut wie nichts mehr. Also
ich glaube, 8.
Genau. Die Defense 9, war überragend. 8, 9, Derek Carr, man guckt ja dann immer auf die Quarterbacks mit einer Granatenleistung. Und Mahomes ist eben Gott sei Dank auch nur ein Mensch. Das war mal wahrlich kein schlechtes, aber ein normales Spiel von ihm gestern. Und dann kann eben auch der Super Bowl Champion verlieren
das erste zu Mal Hause, Saison, muss man sagen, immer noch
zu Hause gegen die Raiders stark. Dann hat Russell Wilson quasi in letzter Sekunde gegen die Vikings, glaube ich, Seattle noch zum Sieg geworfen mit einer geilen Granate
der
auf DJ
ja
Metcalf.
So auf MVP-Kurs. Ja, ja.
Aber Metcalf, ne? Auch das Kalb, wie der den da ransaugt in der Endzone und nicht völlig blank.
Den müsst ihr euch mal angucken. Metcalf ist dieser Typ mit irgendwie 2% Körperfett an. Also da ist nur Muskeln und ein paar Knochen. Das ist unfassbar, der Mensch.
Und ein Drama hat sich abgespielt.
Dak Prescott. Ja.
Der Quarterback der Dallas Cowboys, Knöchelbruch.
Der gerade um einen Riesenvertrag kämpft.
Die Verlängerung, für, ich weiß nicht, 35 pro Saison.
Na, noch mehr, der wollte noch über 40.
Nein, was hatten sie ihm angeboten? Das ist ja, ich glaube,
genau, so in der Richtung.
35 pro Saison angeboten, hat er abgelehnt, weil er, sagen wir es mal ehrlich, noch mehr in Richtung Mahomes-Kategorie wollte, was die Entlohnung betrifft, hat dann unter dem Franchise-Tag für 33, glaube ich, diese Saison, aber danach nix.
Franchise-Tag ist dieses, ein Team kann einen taggen und sagen, das ist unser Franchise-Player, der muss bleiben und den kann man, das führt jetzt zu tief, den kann man immer noch abwerben, aber dafür muss man dann Picks und eine Riesensumme, also dafür bezahlt man dann extrem
viel. Und der entscheidende Punkt ist, dieses Geld ist ihm sicher.
Ja.
Aber mit einem Vertrag über 6 Jahre oder 5 Jahre oder was auch immer, den er unterschrieben hätte, wenn sie sich geeinigt hätten, dann wäre es auch ein deutlich höherer Garantiebetrag bei Vertragsunterzeichnung
gewesen. Die Hälfte in etwa kriegt man immer garantiert.
Und da siehst du, worüber Leute wie Björn Werner, Kasim Edebali und so immer sprechen. Das ist dieses, was in der NFL eben passieren kann. Weil
not for long.
So. Und da, jetzt passiert es, ausgerechnet diesem Dak Prescott.
Ganz schlimme Knöchelverletzung. Übrigens nur das, wer es nicht gesehen hat.
Der ist gebrochen, furchtbar. Der Knöchel. Und
Saison ist vorbei.
Genau, mindestens die Saison, das kann ich dir jetzt schon sagen.
Man weiß auch nicht, wann und wie er zurückkommt.
Und jetzt kommst du zu der anderen Geschichte. Jetzt hast du diese dramatische, traurige Geschichte bei Dallas mit Dak Prescott.
Und jetzt kommt
und auf
Alex
der anderen
Seite
kommt Alex Smith so nach 17 Operationen zurück. Da war das Bein ab. Die Ärzte haben darüber gesprochen, A, nach der Verletzung, B, nach bakterieller Infektion das Bein zu amputieren. Und gestern kommt er zurück aufs Spielfeld. Das ist
nach
das Comeback.
700 Tagen, fast 2 Jahre.
Ja, und 17 Operationen. Also, es ist ja wieder, da kannst du ja schon wieder über diesen Spieltag, kannst du schon wieder eine eigene ESPN-Dokumentation machen. Ja? Also, Drama ohne Ende. Irre, aber Prescott hat mich tatsächlich, habe ich erst heute Morgen gelesen und habe direkt gedacht, ey, was ist das? Wir haben darüber, also ich habe da mit Björn und um Coach, glaube ich, mal drüber gesprochen, als es um diesen verlängerter nicht bei den Cowboys. Mhm. Und da habe ich gesagt, na, das Risiko ist natürlich, jetzt stell dir mal vor, der verletzt sich.
Ah, wirklich?
Jetzt.
Ja, ja. Und ja, gut, es ist eigentlich immer, es ist genau.
Ja, bin ich jetzt kein Hellseher und nicht besonders schlau. Das ist natürlich immer die Gefahr, die dann darüber schwebt. Ne? Aber jetzt hat es ihn halt erwischt, das ist echt bitter.
Die 49ers haben wir schon mal angesprochen, das setzt sich langsam fort. Die haben jetzt verloren. Auch
aber
mit
deutlich gegen
Garoppolo
Miami.
Garoppolo hat, der wurde irgendwann für, wie heißt er, CJ Beathard, glaube ich, gebencht sogar, weil das Spiel einfach durch war. Garoppolo hat auch Riesenprobleme, habe ich nicht gesehen, habe ich nur gelesen. Aber da deutet sich jetzt doch an, dass das ganz eng wird mit den unfassbar vielen Verletzten. Das hatten wir in einer der letzten Folgen schon. Das wird interessant, der Super Bowl-Teilnehmer aus dem letzten
Jahr. Fitzmagic mit einer ganz geilen Leistung übrigens bei Miami.
Ah, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, richtig geil gespielt.
Wieder, also deswegen sagst du auch Fitzpatrick, also Ryan Fitzpatrick. Nick Foles gewinnt mit den Bears einen Punkt, das war Donnerstagabend schon, Thursday Night Football, ja. Die Bears schlagen Tom Brady und die Bucks, das erste Mal, dass Brady, das ist auch wieder so ein Ding, in seiner Karriere überhaupt gegen die Bears verliert. Ist ja auch eine Franchise, die nie so wirklich viel gerissen hat in den letzten Jahren. Und Brady wieder mal gegen Nick Foles, der ihn ja damals in diesem Wahnsinns-Shootout-Super Bowl mit den Philadelphia Eagles vor 2 Jahren besiegt hat. Und Brady steht jetzt nur in Anführungszeichen bei 3-2, aber immer noch an der Spitze seiner Conference. Aber das rollt
müssen wir weiter beobachten. Aber das rollt noch nicht so, dass man sagen könnte, ja, hier, Zug Richtung Super Bowl.
Aber ehrlich gesagt, das habe ich auch nicht erwartet.
Nee, ich auch nicht.
Also von daher, das ist alles okay. Ja. Er ist auch nur ein Mensch.
Ja, aber da gibt's jetzt, die Diskussion wird natürlich losgehen. Wenn er jetzt nicht so liefert, dass dann alle sagen, ja, ohne deinen Belichick bist du halt nur die Hälfte wert, so ungefähr. Es ist echt, die Story wird die Saison überbleiben.
Fertig mit Football?
Mhm.
Ratatatatatata.
Was habe ich denn noch? Ja, ich weiß, das müssen wir gar nicht lang machen, weil ich da jetzt auch nicht so tief drin bin. Aber spannend ist, es gibt einen neuen Weltrekord über 10.000 Meter von Joshua Cheptegei. Und interessant ist, den Namen habe ich jetzt gar nicht mehr auf der Pfanne. Eine Frau hat
über 5.000 Meter.
Und er hat auch erst vor einem Monat oder was, oder nee, im August oder so, ein Weltrekord, übrigens 26,11, wen es interessiert, ist
über 10 Kilometer, 26 Kilometer.
Ist auch pervers, oder?
Sekunden.
Das würde ich mit dem Fahrrad gerade so schaffen, ey. So, und das Spannende ist, alle schauen auf den Wunderschuh von Nike. Der scheinbar
habe ich gar nicht mit.
Ja, dieser Schuh muss unfassbar federn. Das fand ich sehr interessant. Es gab mal so, vor vielen, vielen Jahren gab es schon mal so Schuhe, die so Ultraspikes waren.
Was du immer alles ausgräbst.
Ja, also sowas fasziniert mich. Wusste ich noch gar nicht. Da gab es mal so Schuhe, die hatten quasi nicht, wie viele Spikes hat ein normaler Schuh?
Was 10 weiß ich
oder so.
Denn?
Der hatte eher so 70. Also es war wie so ein Nagelbrett unten drunter. Und das haben sie dann verboten, weil dieser Schuh zu krass überlegen war.
Und der Läufer war ein Fakir.
Nein, das war unten. Ne? Der ist nicht über die Schuhe gelaufen, sondern mit den Schuhen an den Füßen. So. Und die Diskussion, so ein bisschen fühlt sich die Leichtathletikwelt wohl daran erinnert, weil, also Cheptegei, ein Ultraläufer, nur dass der in kurzer Zeit zweimal relativ problemlos zwei so Weltrekorde neu aufstellt. Und dieser Wunderschuh liefert und liefert und liefert und der Frau, habe ich mir nicht aufgeschrieben, den Namen, scheiße, der Frau eben auch. Also das ist eine höchst spannende Sache und da muss man, das ist halt so Verwissenschaftlichung des Sports und immer mehr Hilfsmittelchen, nenne ich es jetzt mal. Das finde ich einfach faszinierend, aber das war's auch schon zu dem Thema. So, und ich glaube, ich bin dann auch durch. Ich habe eigentlich nur noch, das ist mir als Hinweis mitgeteilt worden, wir sollten doch mal, also über Ninja müssen wir gleich noch ganz kurz sprechen, und wir sollten doch mal ansagen, was wir machen als nächste Einsätze. Ich fahre am Donnerstag nach Mannheim und kommentiere dann die Eulen Ludwigshafen, das ist ja nur einmal über den Rhein drüber, gegen Magdeburg, was sehr spannend ist, weil die gleich mal eine unerwartete Niederlage zum Saisonstart bekommen haben, seitdem aber zwei, vor allem gegen die Füchse Berlin, einen Riesensieg eingefahren haben. Und am Samstag, das habe ich vorhin schon erwähnt, dann mit Raphael Honigstein zusammen das Merseyside Derby. Das wird natürlich ein Ultrakracher.
Weil das Liverpool heißt, wieder nicht im Premium-Produkt von Sky eingesetzt?
Da war ich eigentlich eingeplant, aber ich kann eben nicht weil dieses Spiel, normal machen wir ja Sonntag das Match of the Week, aber jetzt müssen wir Samstag machen, weil da einfach das geilste Spiel ist.
Das heißt, du bist gar nicht in der Konferenz kommen
am
Samstag?
Nein, ich bin wieder nicht in der Konferenz. Was machst du?
Konferenz.
Und zwar?
Auch Speckkuchen?
Ja, welches Spiel?
Kann ich jetzt schon verraten. Ich weiß schon die nächsten Einsätze alle. Ich mache jetzt am Samstag Hertha gegen Stuttgart. Finde ich ganz spannend tatsächlich, weil ich das zwei extrem interessante Clubs finde. Also nicht im Kampf um die deutsche Fußballmeisterschaft, aber wo die Reise hingeht. Dann habe ich die Woche drauf die Bayern gegen Frankfurt in der Konferenz.
Mhm.
Und dann die Woche habe ich Topspiel Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig.
Okay.
Das sind ganz, ganz nette Geschichten, die da anstehen. Und ansonsten überlege ich, wo ich nochmal in Urlaub hin könnte.
Es reicht mit deinem Urlaub.
Nein, es ist tatsächlich kein Urlaub mehr jetzt geplant. Mhm. Nochmal Weichenstellung für 2021 läuft.
Die Champions League kommt, das müssen wir schon noch
mal. Ach, Champions League habe ich ja auch noch, aber da weiß ich nicht, welches Spiel. Ich weiß aber, nächste Woche geht's los. Und ich weiß, dass ich an beiden Tagen in der Konferenz im Einsatz bin.
Ach, das wurde dir schon mitgeteilt.
Weil ich mich erkundigt habe.
Ich weiß noch gar nichts.
Ja, gut. Das liegt daran, dass mit dir auch
raus, ne?
In den großen Projekten nicht geplant wird.
Ich werde direkt den Heinz Zimmer anrufen, warum ich hier so klein gehalten werde.
Nein, ich hatte nur gefragt, ob ich Einsätze habe, gar nicht was. Das juckt mich im ersten Schritt nicht. Ich wollte nur wissen, ob ich im Einsatz bin, weil ich, gut, da habe ich jetzt einen Reifenwechsel, aber ich habe auf heute gelegt für beide Autos.
Damit bist du völlig.
Ja, ich muss ja die Reifenwechsel planen. Ich muss gucken, wann ich mit der Lisa in die Metro fahre. Die schleppt mich ja immer in die großen Kaufhäuser. Muss ich Jahreseinkauf machen? Dann wird es bald Zeit.
Wir wollen gleich die Tränen.
Dann wird es bald Zeit für einen Weihnachtsbaum.
Also, was du vor dir hast, das möchte ich nie in deiner Haut stecken.
Ich habe ein bisschen Angst, wenn sie hier ist.
dass sie dir von hinten eine schmiert.
Ja,
oder was?
Die ist ja, manchmal ist sie ja sehr aggressiv.
Quatsch. Erzähl doch keinen Mist. Was wollte ich noch? Ninja.
Ja, wir sind aus dem Häuschen. Also man muss ja die Quoten nicht immer so überbewerten und eine Sendung ist nicht gut, weil sie eine gute Quote hat.
Ja, aber daran wird halt gemessen, ob es weitergeht. Nee,
und wieder 2,6 Millionen.
Ihr habt schon eine geile Community nahe. Ja.
Ich wieder muss 20%.
Ich sage dir aus meiner Außensicht, also erstmal sportlich haben wir ja, glaube ich, letzte Woche schon geredet. Ich finde das immer wieder beeindruckend. Ich finde es aber auch geil, dass dann die zwei Brüder, diese großen Favoriten, ich weiß den Namen jetzt leider nicht, beide am gleichen Hindernis an der Himmelsleiter,
ne,
runtergehen. Und ich fand es ein bisschen kurios. Ich finde, ihr habt mega geile Einspieler gehabt mit dieser Sport- oder Gymnastiklehrerin da, die eine ganz schwere Kindheit hatte und Pflegefamilie und so, und der mit der verschobenen Wirbelsäule, der
Skoliose,
es geschafft hat. Aber ich fand es so erstaunlich, ihr hattet da so geile Geschichten, von den Leuten hätte ich gerne mehr gesehen und die sind alle, fast alle ganz
gut raus. Ich habe es auch über Twitter verfolgt, da schmeißen sich natürlich auch viele weg, weil natürlich manche, du weißt, dass ich den Sport in dieser Sendung immer in den Mittelpunkt stelle, aber so ein paar Rundum-Geschichten gehören dazu. Und nochmal, wir haben ja wenig so diese völlig überdrehten Klamotten. Aber natürlich suchen wir uns diese Charaktere.
Der Joker hat dir gut gefallen, ne?
Den fandst du gut. Den fand ich an sich, also das war ja ein super Sportler, aber ich habe ja von verhohene People gesprochen, das geht mir einfach drüber.
Ich habe mich beöbelt.
Ja, aber das macht es ja auch aus übrigens. Was manche Volltrottel einfach nicht verstehen, es ist eine Mischung aus Sport- und Unterhaltungssendung und da gehört das übrigens mit dazu, sonst wäre es überschaubar unterhaltsam über einen längeren Zeitraum. Ja. Aber es ist uns selbst ja auch aufgefallen, dass wir viele Athletinnen und Athleten, wir sagen dann immer, verloren haben, sehr früh verloren haben. Die wir eigentlich schön groß machen mussten und pushen wollten, die von den Vorleistungen in den Tests super Werte hatten, die einfach eine Story hatten, eine Geschichte, aber dann eben mit der Besonderheit des Parcours
ist euch
nicht
auch genau.
Ja, ist uns auch aufgefallen.
Ich fand es wirklich schade, weil ich von diesen Leuten einfach gerne, am meisten ist mir eigentlich wirklich, wobei auch es gab doch auch jemanden, einen Mann, der auch nach Deutschland geflohen ist, oder bin ich jetzt?
Jetzt
komme ich schon wieder durcheinander.
Bin ich nicht durcheinander. Aber wir hatten zum Beispiel den Sportler mit der Skoliose, also mit der extremen Verkrümmung der Wirbelsäule.
Ist ja bis nach oben gegangen.
Genau,
ne?
Den haben wir weiter dabei und wir werden das auch gar nicht immer so extrem rausstellen, weil das wollen ja die Leute auch nicht. Aber es ist schon etwas Besonderes und da muss man nur mal zu einem Orthopäden gehen und dem sagen, was eine extreme Skoliose bedeutet. Ich meine, der hat eine Verkürzung im einen Bein, glaube ich, von 4 oder 6 Zentimeter.
Nein, ich weiß nicht.
Das ist extrem. Das ist ganz extrem.
Man hat das natürlich auch richtig gesehen, wie die eine Schulter. Ne?
So, und wir haben auch übrigens nicht davon gesprochen, dass das eine Krankheit oder Behinderung ist, aber es beeinträchtigt ihn natürlich. Ja. Und sonst hätte er ja auch nicht selbst so freimütig davon gesprochen.
Ja.
In der heutigen Zeit musst du ja immer vorsichtig sein, weil sofort wieder irgendwelche Empörlinge um die Ecke kommen und schreiben, Unverschämtheit, die sprechen da bei einer Skoliose von Krankheit, das ist gut behandelbar. Ja, das hat von uns keiner bestritten und keiner.
Ja, aber was ist das?
Das ist genauso wie gestern.
Was ist denn die Definition von einer Krankheit?
Ich werde noch nie begreifen. Gestern habe ich ein schönes Bild von Caridi Beach in Wurwuru gepostet und habe aus Spaß, wie du mich auch kennst, geschrieben, wir müssen alle ruhiger werden. Da schreibt mir allen Ernstes jemand auf Twitter zurück, ja, das versuche ich meinen Freunden in Armenien auch immer klar zu machen, aber die kommen gerade nicht zur Ruhe. Was will so eine wie dämlich, wie doof kann jemand sein, der so auf diesen Tweet von mir reagiert? Was ist mit diesen Menschen schiefgelaufen?
Ach,
ich reg mich
ja auch auf, aber man sollte sich eigentlich nicht drüber
auf... Wie du merkst, kann ich mich in solchen Augenblicken
hab ich gemerkt,
immer noch aufregen. Schön siehst du aus.
Gut, er will zu seiner Frau. Ich glaube, es ist Zeit. Moment, und eins ist mir noch, das muss ich mal sagen, dieser Power Tower ist natürlich eine grandiose Idee.
Hast du am Ende gedacht, das war eine Beeinträchtigung, Caselli gegen Erik?
Nee, weil der ja sogar, der guckt sogar sichtbar, der schwingt nicht einfach durch, sondern guckt nochmal und schwingt nochmal zurück.
Ja, der hat gemerkt, dass er dem sehr nahe gekommen ist.
Ja, ja, also ich fand das total fair.
Es war schon, wir haben auch gezuckt und wir haben uns das auch im Video nochmal angeschaut. Und da waren wir auch nicht, das kann ja nicht alles in die Sendung rein, das wird ja den Rahmen sprengen.
Ja.
Aber wir haben da schon auch überlegt, wie wir damit umgehen, weil das haben wir uns genau angeschaut.
Ja.
Aber am Ende kannst du natürlich da nicht sagen, ja, das war absichtlich, der hat ihn da.
Ich finde, der hat ganz sichtbar nochmal zurückgeschwungen sogar.
Ja, aber auch da gab es natürlich, wenn auch wenig, also da jetzt übrigens auch mal Lob an die Twitter-Gemeinde im Umfeld von Ninja Warrior. Tolle Gemeinde, muss ich echt sagen. Auch immer Respekt den Sportlern gegenüber und nicht so wie bei anderen Formaten immer nur drauf wie Kalteisen.
Ja.
Das war schon, das macht schon Spaß. Ich hatte nur Sorge, nachdem ich mir das angeguckt habe am Freitagabend, muss ich dir vorstellen, da liege ich schön in Wuhuru in meiner
bewundert,
Butze.
Und da bewunderst und guck mir du dich selber.
Ja, weil ich gucke das tatsächlich gerne. Es geht aber weniger,
ich guck das auch so
weniger um Köppen und mich, sondern wirklich um die Sportler. Und dann habe ich parallel...
Mir geht's um Köppen und dich.
Natürlich. Dann habe ich parallel Twitter verfolgt und habe schon gedacht, scheiße, diesmal sind wir in Twitter sehr präsent. Wir waren also in den Twitter-Trends immer vorne dabei. Und normal ist das für mich immer ein schlechtes Zeichen.
Warum das denn?
Ja, weil die ganzen Twitter-Formate... Ja, Moment,
glaubst du, die Leute schalten dann aus? Also, hä? Das
nein,
macht überhaupt keinen Sinn, Buschi.
Doch, weil ganz oft übrigens Formate, die extrem... in Twitter diskutiert werden.
Ja, aber das ist bei euch doch völlig egal. Hä, du glaubst doch, oder ach so, du dachtest jetzt, es gibt so viel negative Diskussion, dass sie dann alle abgeschaltet haben.
Nein, nicht
haben,
abgeschaltet. Normalerweise
was?
Diese Formate, die in,
ja, aber das
in
kommt
Twitter
bei euch
gelocht werden.
Einfach nur oben drauf.
Ja, das ist, du hast ja recht, aber ich hatte trotzdem Sorge.
Ja, ist aber Quatsch.
Du musst mich nicht immer verstehen.
Ja, aber es ist Quatsch.
Du musst vor allem zuhören.
Ja, aber du solltest mich mal verstehen.
Das wird in diesem Leben nicht mehr
das nächste
passieren.
Mal fragst du mich, dann erkläre ich dir.
Wer springt denn jetzt eigentlich für dich ein dann in der Konferenz?
Das weiß ich nicht.
Hast du denn schon Bescheid gesagt?
Obwohl, ja, das wissen
sollen
die.
Sollen sie ja Sky intern eigentlich
ja,
klären, ne?
Ja, das wissen die, ja. Ich würde ja schon gerne mal, aber ich, naja, vielleicht mache ich irgendwann nochmal eine Konferenz dieses Jahr.
Ja, du bist ja du bist ja der Hoffnungsträger von Premiere.
Ich habe aber, ich habe auch extrem Premiere, mein Gott, das kriegt da nicht raus. Ich muss ja sagen, ich habe schon extrem Bock. Also Champions League will ich auch. Ich hoffe, dass das klappt, dass ich da auch ein paar... Weil es ist
wie
halt,
will ich auch? Wie hört sich das denn
ja,
an?
Ja, Moment, nein, da freue ich mich einfach drauf, weil es ist ja erstmal das letzte
ja,
Mal.
Ja, aber das ist schon längst geklärt, dass du keine Champions League machst. Das habe ich schon alles in die richtige... Obwohl...
Den Heinz rufe ich an. Wir rufe jetzt direkt, wenn wir...
Das ist nicht das letzte Mal. Wir haben jetzt 6 reguläre Spieltage.
Ja, aber die Saison ist die letzte.
Der Champions League wird auch weitergespielt.
Erstmal.
Bei deinen Freunden wird die demnächst komplett.
Ja.
Hast du eigentlich mal über einen Wechsel nachgedacht?
Wohin?
Zu The Zone, wenn die jetzt, guck mal, die haben Bundesliga, die haben Champions League, die haben Handball Champions
du
League.
Du,
naja, du musst ja schon mal darüber nachdenken, wo deine berufliche Zukunft liegt.
Der Typ ist so schlecht. Du
darf
weißt,
ich den
du weißt genau, dass ich 2 Herzensdinge habe.
Ja? Handball und Fußball.
Nein. Ja, natürlich. Aber Sky,
also
Sky
Helena.
Was wir dort im. Du bist wirklich. Sky, weil die Bundesliga da mega geil gemacht wird im Fußball und im Handball. Da wird genau das gemacht, was ich geil finde. Und du weißt, dann habe ich mein Herz noch an eine andere Sache verloren. Und das ist RAN NFL.
Ach so.
So.
Ja, dann würde ich dir, pass auf, ich gebe dir jetzt, weil wir das ja immer öffentlich machen. Jetzt kommen wieder die Tipps vom Okay-Boomer an den Hipster.
Wir machen jetzt einfach Schluss.
Nein, pass
tschüss.
Auf. Nein, hör auf. Gut. Verdammt nochmal, dann bleib bei Sky. Da hast du die Fußball-Bundesliga, die Premier League und die Handball-Bundesliga. Der Laden setzt auf dich und du kannst dir relativ sicher sein, dass das in einem Rahmen stattfindet, der dir zusagt. Das ist mein Tipp an dich.
Also
und RAN NFL guckst
Premier
du dir einfach
League
weiter im Fernsehen
würde
an.
Ich gerne noch 30 Jahre so weiter. Das ist so geil, dieses Match of the Week. Das
also, liebe Verantwortliche von Sky.
Ja, jetzt hör auf. So.
Was
ich habe hier schon den Finger am Knopf.
Du kannst doch nicht einfach mit...
Wir sind jetzt auch schon wieder bei 1,7. Lob an dich. Übrigens, du hast heute kein Mal gefragt, wie lange wir schon sind. Das hat den Podcast übrigens genau die 10 Minuten, die wir gespart haben. Deswegen ist er heute nicht
so. Also du meinst, wir wären schon durch? Haben wir jetzt nichts Wichtiges vergessen?
Nee, ich glaube nicht. Ich habe alles von meinem Zettel.
Ja?
Glaube ich.
Okay. Ja, bei mir war insgesamt relativ tote Hose. Auch beim Papierflieger rechts oben bei Instagram ist relativ wenig gekommen. Das
ja, weil die Leute ein Gespür haben, die
aber pass auf,
sagen,
ich mach jetzt
Mensch,
was.
Der ist jetzt im Urlaub, den lassen wir jetzt mal in Ruhe.
Ich mache jetzt was. Ich habe ja noch ein paar FIFA-Spiele. Ich überlege mir jetzt was, vielleicht zur Aufwertung des Podcasts, dass
machst du jetzt umsonst Werbung?
Wieso? Nee, ich habe ja noch FIFA-Spiel, vielleicht kann man... Obwohl ein Gewinnspiel im Podcast ist kacke, oder? Ich habe ja noch FIFA-Spiele. Ich kann noch ein paar FIFA-Spiele. Ach, das mache ich dann auf meiner Weihnachten?
Egal.
Leute, wer hat gesagt Weihnachten?
Wir machen jetzt Schluss.
Buschi, ach so.
Dir gebührt das letzte Wort.
Lisa, was gibt's zu essen?
Okay. Und Leute,
tschüss.
Macht es gut.
Sexy. So richtig heiß.
Hey du.
Lauschangriff. Sexy. Endlich heiß. Was mit Sport. Lauschangriff.